Racing Blog Podcast.
No pressure. Three wide bottom.
Und da geht ja der hinteralte V10 aus der Formel 1. Hallo, herzlich willkommen zum Racing Blog Podcast. Der 16. für die, die es nachträglich holen, live am 15. abends mit unserer neuen Ausgabe. Diese Woche geht es so um verschiedene Themen. Wir haben am Wochenende ja so einige Rennen gehabt, die, sag ich mal, ein bisschen mau waren, aber es waren auch einige dabei, beziehungsweise eins zumindest dabei, was richtig, richtig spannend war. Die Formel 1 und die IndyCar beschäftigen uns, aber natürlich auch die WEC. Wir haben uns ein bisschen vorgenommen, auch nochmal das Thema Tempolimit auf der Nordschleife anzugehen, ob wir das jetzt für richtig oder falsch halten. Und dann gucken wir natürlich auch auf das, was am nächsten Wochenende so stattfinden wird, was das alles kommt. Die NASCAR lassen wir heute mal weg. Christian ist nicht da, hat keine Zeit. Ich habe das Rennen, oder keiner von uns, der ja heute Abend da hat, das Rennen gesehen. Das ist immer das Blöde bei diesem Samstagnachtrennen. Manchmal schaffe ich es, aber dann geht das immer bis morgens um 5 und alles ein bisschen schwierig. Heute Abend dabei Andi, wie immer, der auch für die Technik zuständig ist, dazu Thomas und Jan. Ja, aber wieder ein Gastspiel gibt, der aber schon angekündigt hat, dass er die Formel 1 gar nicht geguckt hat. Beziehungsweise nur die Qualifikation, hast du gesagt, ne?
Genau.
Ja, damit hast du, glaube ich, auch das Spannendste vom Wochenende dann gesehen, was das Formel 1-Rennen angeht. Es war kein Straßenfeger, wie man so schön sagt. Es war ein sehr statisches Rennen. Ich glaube, auf den ersten 7 Plätzen hat sich, glaube ich, während des Rennens überhaupt nichts getan. Da lag mehr oder weniger die ganze Zeit Maldonado und auf dem 7. Platz und davor die beiden Williams, die beiden Ferrari und dann die beiden Mercedes. Da war also nicht so viel, was sich da im Rennen selber getan hat. Also um Platz 10 war es ganz spannend, weil da die Toro Rosso und die Force India teilweise, beziehungsweise eben auch die Sauber, sich ein bisschen um die Plätze geprügelt haben. Aber im Endeffekt guckt man natürlich immer, was vorne passiert, und vorne passierte halt gar nichts, außer nach dem Rennen. Das war dann so ein bisschen interessant, aus verschiedenen Gesichtspunkten interessant, dass sich Rosberg dann in der Pressekonferenz nach dem Rennen gegenüber Hamilton beschwerte, dass dieser im ersten beziehungsweise auch im zweiten Stint zu langsam gefahren sei. Ich habe das in der Analyse, die ich Montag veröffentlicht hatte, ja auch so ein bisschen versucht darzulegen, also mit ein bisschen den Zeiten. In der Tat ist Hamilton nur so das gefahren, was er eigentlich fahren musste, um so diesen Abstand zu Rosberg zu halten, der wiederum auch nicht wahnsinnig viel schneller war. Und die Beschwerde von Rosberg, muss ich ehrlich sagen, fand ich dann so ein bisschen komisch.
Ja, irgendwie schwach. Also, ja. Weiß nicht. Kommt ja auch so ein bisschen ratlos vor, der Rosberg irgendwie. Und er merkt, glaube ich, dass er an Hamilton wahrscheinlich noch weniger rankommt als letztes Jahr. Und das wurmt ihn wohl gerade ziemlich. Und er hätte ja mal schneller machen können. Das ist, dann sag ich so als Laie, würde ich dann sagen, ja, überholen doch. Wenn genau. Hier zu lang ist, aber gut, das ist in der heutigen Formel 1 auch wieder so eine Sache. Da braucht man DRS und noch einen Antrag und hast nicht gesehen.
Naja, das Problem, was du, glaube ich, oder was Mercedes zumindest im Moment halt auch so wohl ein bisschen hat, ist dem Moment, wo du halt pushst, also wo du halt auch in die Dirty Air kommst von deinem Vordermann, in dem Moment ruinierst du dir die Vorderreifen. Weil du vorne weniger Abtrieb hast, etc. Und dann überhitzen die Reifen, beziehungsweise kriegst Graining, und dann sind die Reifen hinüber und dann kannst du auch nichts mehr machen. Das ist zumindest die Theorie. Auf der anderen Seite denke ich mir dann aber häufig auch, naja, aber probieren kann man es ja. Ich meine, es war ganz offensichtlich auch klar, dass der erste Stint relativ kurz sein würde. Der zweite war auch nicht wahnsinnig viel länger. Beides Mal sind sie, glaube ich, auf den Soft jetzt unterwegs gewesen. Dann hätte ich es ja zumindest mal ausprobiert und hätte mal versucht, ranzukommen und hätte dann Druck ausgeübt. Wie gesagt, an den Zeiten hat man erkannt, dass, beziehungsweise lustigerweise hat ja dann auch Hamilton genau das gemacht, also in dem Moment, wo Rosberg eben an die Box ging, hat er einfach Gas gegeben. Und das ist, da siehst du, da ist er plötzlich 1/18 schneller gefahren. Also da sieht man, dass eben auch noch Luft drin war und diese 1/18 hätte Rosberg eben auch drin gehabt. Es ist natürlich immer schwierig, wenn du zwei gleiche Fahrer in zwei gleich schnellen Autos hast, dass du da überholen kannst. Auf der anderen Seite finde ich auch, es ist so ein bisschen, ich würde nicht sagen, Aufgabe, es steckt auch so ein bisschen Frustration hinter dieser Aussage, oder?
Ja, also ich bin da komplett bei euch. Ich meine, man muss ja nur diese Aussage mal stehen lassen, dass ein Rennfahrer sich darüber beschwert, dass der Rennfahrer vor ihm zu langsam gefahren sei, ja, aber gleichzeitig ihn nicht angegriffen hat. Also, ich meine, das ist doch...
Das ist die moderne Formel 1.
Ja, aber das ist ja also komplett Banane irgendwie. Dann soll er halt wenigstens versuchen, ihn anzugreifen, dann gehen seine Reifen dabei kaputt, dann wird er vielleicht halt nur Dritter von mir aus, dann kann er nach dem Rennen aber halt meckern, dass er es ja probiert hat, aber die Reifen kaputt gegangen sind. Aber also sich jetzt da hinzustellen nach dem Rennen und überhaupt, wieso muss das denn schon wieder an die Öffentlichkeit getragen werden?
Ja, furchtbar. Also soll es ja Qualifying gewinnen, dann kann er es erst starten. Ja. Was soll das? Mal abgesehen davon wurde ihm ja auch erlaubt, als Erster zu stoppen, was ja auch nicht üblich ist.
Ja, weil man natürlich bei Mercedes gesehen hat, dass was Hamilton da macht. Ich denke, da würde es am Funk sicherlich auch Diskussionen gegeben haben. Vielleicht hat man ihm gesagt, hier, ne, fahr mal ein bisschen flotter oder irgendwie sowas, weil sonst bekommen wir auch Ärger von hinten, weil das Problem war natürlich auch dadurch, dass das Vettel so nah dran war. Ich meine, halt ein Fehler bei an der Box, das kann immer mal passieren. Und Vettel ist vorbei. Und schon ist der Doppelsieg hinüber. Und das macht dann halt, dann ist Mercedes dann auch wieder sauer. Also man hat die Strategie dann schon auch zugunsten von Rosberg umgestellt. Aber halt auch wiederum so spät beim zweiten Stopp, dass man halt auch nichts mehr machen konnte. Also man konnte jetzt nicht mit den Reifen experimentieren, dass man zum Beispiel gesagt hätte, hier Rosberg, du fährst auf dem Medium irgendwie einen längeren Mittelstint und kriegst am Schluss nochmal versuchst irgendwie Vettel hinter dir zu halten damit und kriegst am Schluss nochmal die Soft und damit gasst du halt nochmal richtig an. Hat man irgendwie auch nicht bekommen. Ein Grund dafür mag daran liegen, wer die James Allen Strategieanalyse gelesen hat, der schreibt ja sehr stark, also sehr viel darüber, dass die Reifen auf dem Mercedes im Moment einfach wenig Spielraum lassen, um Strategie spielen zu können. Also im letzten Jahr hatte man sehr viel Platz, Entschuldigung, im letzten Jahr hatte man sehr viel Platz, weil man also nach hinten, da war man immer eine Sekunde schneller, da konnte man sich so ein bisschen damit arrangieren, dass man einen großen Vorsprung rausfährt, oder letztes Jahr waren es immer so um 10, 12 Sekunden, die man rausgefahren hat, und dann hat man diesen Vorsprung gehalten, das war genügend Luft, um eben auch so ein bisschen mit der Strategie zu arbeiten. Das hat man in diesem Jahr offensichtlich nicht so, weil Ferrari einfach näher dran ist, als es im letzten Jahr Red Bull war, und dementsprechend kann man weniger mit den Reifen machen, weil die Reifen die Hinterreifen bei Mercedes schneller überhitzen, und dementsprechend muss man halt ein bisschen vorsichtiger angehen, oder vielleicht auch mit den Rundenzahlen hat man nicht so viel Luft, man kann jetzt einfach nicht drei Runden länger fahren, wie Ferrari das offensichtlich im Moment bei einigen Strecken und in einigen Reifenkombinationen eben offensichtlich kann. Wobei man aber auch sagen muss, vor der Safety-Car-Phase betrug der Rückstand von Vettel auf Hamilton war es dann, glaube ich, 15 oder 17 Sekunden. Also man hatte sich dann schon wieder ein vernünftiges Polster rausgefahren. Aber dennoch bin ich der Meinung, dass das, was was Rosberg da gesagt hat. Das klingt so ein bisschen halt eben nach Verzweiflung. Also nach dem Motto, mir fehlen so ein bisschen auch die Mittel, um halt die 2 Zehntel schneller zu sein, um im Hamilton in der Qualifikation schlagen zu können, etc. Kann ich auch verstehen, dass das ganz schön frustrierend ist. Wenn man jemanden hat wie Hamilton, der also gleich schnell ist, das waren ja 42.000stel in der Qualifikation, aber es sind eben zwar dann doch wieder 42.000stel für Hamilton. Also jemand, der gleich schnell ist und den du einfach nicht schlagen kannst. Also wo du einfach nicht mal diese 2 Zehntel oder 3 Zehntel hast, die du besser bist. Und dann dementsprechend im Rennen, wenn du den Start nicht gewinnst, einfach dahinter steckst.
Ja, ich meine, natürlich ist das frustrierend. Das würde ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Nur muss man sich dann halt überlegen, wie man mit der ganzen Situation umgeht. Und das hat Rosberg meiner Meinung nach weder letzte Saison noch diese Saison macht er es besonders gut. Weil die Außenwirkung ist katastrophal. Die Fans sind jetzt auch nicht gerade auf seiner Seite, beziehungsweise sind noch weniger, als es eh schon waren. Und das ist einfach, ja, es wirkt halt auch so ein bisschen wie Aufgabe. Ich meine, natürlich bin ich frustriert, wenn ich endlich mal in der Quali dran bin und dann reicht es um wie viel nicht? War ja ganz wenig irgendwie.
42.000.
Ja. 42.000 denke ich. Natürlich ist das frustrierend, aber mein Gott, so ist das nun mal. Und da muss ich halt gucken, dass ich mir im Rennen irgendwas einfallen lasse. Und ich meine, natürlich sind das alles große Egoisten. Das müssen sie auch sein. Die müssen Ehrgeiz haben ohne Ende. Aber mein Problem ist auch, dass das bei Mercedes in letzter Zeit alles immer nach außen getragen wird. Ich meine, das ist natürlich toll für uns, für die Fans, für die Medien, die freuen sich alle, weil die können schreiben. Aber wieso muss denn das alles immer nach außen getragen werden? Das ist halt auch gerade nicht so besonders professionell. Ich meine, wäre ich Toto Wolff bzw. Niki Lauda, ich würde mir nach jedem Rennen gegen den Kopf klatschen, weil ich dann wieder 3 Stunden lang die Medien beschwichtigen darf, dass das ja jetzt alles gar nicht so schlimm ist. Also Das ist halt irgendwie, weiß ich nicht. Das wirkt sehr verzweifelt.
Ich will jetzt da jetzt nicht zu weit gehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es von offizieller Seite aus, also jetzt nicht von Mercedes-Seite aus, irgendwo gar nicht mal so unrecht ist, weil dann können sich Journalisten nämlich mit anderen Themen beschäftigen und nicht mit den echten Problemen, die Formel 1 so hat. Also, ne?
Das ist richtig.
Ich will ja da keinen irgendwie was in die Schuhe schieben, aber irgendwie wirkt das für mich schon fast so. Also das war schon letztes Jahr, ist mir da schon irgendwie so aufgestoßen, dass man echt jede Kleinigkeit, da aus jeder Kleinigkeit hat man da irgendwie so eine riesige Seifenoper geschnitzt und am Ende kamst du dir vor, als ob du hier gerade, keine Ahnung, was guckst, irgendwie GCS oder irgendein Scheiß, aber nicht Formel 1. Also ja, das wirkt schon fast ein bisschen gekünstelt, also. Also jetzt nicht, dass man das erfindet, aber dass man das halt so dermaßen dramatisiert, dass es einfach schon, macht halt aus der Mücke einen Elefanten.
Ja, das ist ja auch bald vergessen wieder. Also
ja.
Gibt es ja nicht Hoffnung auf ein gutes Rennen kommendes Wochenende? Oder eher nicht?
Nein.
Nicht so wirklich, ne?
Ist doch die gleiche Strecke wie letztes Wochenende.
Es ist im Grunde genommen im Grunde, also der Unterschied zwischen Shanghai und China war noch nie, zwischen Shanghai und Bahrain. Streckenmäßig gibt es sicherlich Unterschiede. Du hast einen anderen Belag, du hast mehr Staub auf der Piste. Dadurch hast du schon mal so diesen Punkt mit dem Graining, also zumindest am Anfang des Rennens. Und du hast eventuell etwas höhere Temperaturen als in China. Pirelli bringt Medium Soft nach Bahrain. Ja, das hängt so bei Temperaturen an. Das wird natürlich kühler, aber das hängt bei Temperaturen an, die sind so im Bereich, glaube ich, so um die 30 Grad, wenn sie dann starten, unter 30, so knapp unter 30 und fällt dann ein bisschen weiter, aber die Streckentemperatur verändert sich eben dann auch sehr stark über das Rennen. Ansonsten ist Bahrain jetzt nicht besonders, also nicht bekannt, dass es besonders fordernd zu den Reifen ist. Du hast die lange Gerade oder beziehungsweise die 2 langen Geraden. Du hast aber so ein paar engere Stellen, beziehungsweise 1-2 schnellere Kurven. Aber es ist jetzt verglichen mit China, ist es jetzt nicht so wahnsinnig viel anders. Das stimmt schon. Von daher gehe ich auch nicht davon aus, dass wir ein großartig anderes Rennen sehen werden. Es kann sein, dass aufgrund der Temperaturen, der höheren Temperaturen, Ferrari wieder näher dran ist. Das würde uns ja nicht erschrecken, sagen wir mal so. Das würde uns eher Spaß machen, wenn das der Fall ist, dass die Ferraris dran sind. Es ist aber schwer vorherzusagen. Also ich habe so ein bisschen in die Daten reingeguckt, auch in letzter Zeit. Und es ist echt schwer zu sagen, ob die Mercedes jetzt wieder einen größeren Vorteil haben, also so wie in Shanghai, oder ob der Abstand ein bisschen kleiner ist. Vermutlich, wie immer, liegt die Wahrheit irgendwo so ein bisschen in der Mitte. Aber ich glaube nicht, dass das Rennen. Also wir haben einfach im Moment in der Formel 1 eine sehr starke Aufteilung also Klassenaufteilung. Es gibt halt Mercedes, die immer noch das schnellste Auto haben. Es gibt dann Ferrari, die einen Tick langsamer sind, aber bei den Longruns nicht viel schlechter sind als die Mercedes, was ja fürs Rennen entscheidend ist. Dann kommt lange gar nichts. Dann kommt der Williams. Dann kommt wieder lange gar nichts. Und dann scheint im Moment der Lotus, je nach Strecke, auch so ein bisschen ein gutes Auto zu haben. Dann kommt Sauber, Toro Rosso, die sind offensichtlich so in einer Liga, auch mit Red Bull, die offensichtlich irgendwo so bei den Lotus oder vielleicht kurz vor den Toro Rosso liegen, aber jedenfalls so in diesem Bereich. Und dann kommt der Rest. Es ist, also im Grunde genommen hast du auf den ersten, im Grunde genommen sind die ersten 6 Plätze im Moment so ein bisschen in Zement gegossen. Also wenn nicht irgendwas Außergewöhnliches passiert, Regen, kann man mal rein von ausgehen, es gibt keinen Regen. Wenn nicht ein Reifenschaden passiert oder ein Fehler an der Box passiert oder sonstiges, hast du ein relativ statisches Rennen, und das wird in Bahrain auch so
Laufen.
sein. Paarlaufen, genau, ja. Das ist leider im Moment so. Man wird mal abwarten müssen, wie das dann ab Spanien ist. Da kommen ganz viele mit Updates und so weiter. Aber im Moment ist es halt so, wie es ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass Ferrari im Laufe dass Ferrari im Laufe der Saison noch ein bisschen näher rankommt an Mercedes. Man weiß nicht, wie groß der Entwicklungsspielraum ist, den Mercedes mit diesem Evolutionsmodell des letztjährigen Autos hat. Das wird man im Laufe der Saison sehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es im Laufe der Saison halt durchaus noch spannend wird zwischen Ferrari und Mercedes. Also das bleibt hoffentlich enger auch über die Saison, als es im letzten Jahr war. Den Quoten bei RTL hat der Sieg von Vettel übrigens ganz gut getan. Sie hatten zum ersten Mal kein, also ein bisschen weniger als im letzten Jahr, aber es war mehr als das Rennen in Malaysia. Offensichtlich funktioniert das Ding Vettel und Ferrari für die Fernsehzuschauer relativ gut. Fand ich auch ganz interessant, ja. Ja, ich glaube, Rosberg muss sich halt was überlegen, wie er jetzt mit sich, der Welt und seinem Gegner umgeht. Ich glaube nicht, dass es über die psychologische irgendwie Ebene geht. Ich glaube, der muss da einfach, er muss entweder akzeptieren, dass Hamilton im Moment einfach den besseren Lauf hat, und überlegen, wie er vielleicht am Setup oder in anderen Bereichen an seinem Auto sich einen Vorteil erarbeiten kann. Man muss auch immer noch ein bisschen dazu sagen, wir wissen nicht, wie die Zusammenarbeit hinter den Kulissen ist, also was Mercedes auch vorgibt, ob man die Setups untereinander austauscht, teilt oder wie auch immer. Das wissen wir nicht. Aber ich denke, das ist so die einzige, also das Einzige, was Rosberg machen kann, ist auf der Strecke eben zu zeigen, dass er schneller ist.
Ja.
Ja, weil überholen, wie gesagt, ist sehr, sehr schwer. Das haben wir gesehen bei gleichwertigen Autos, wie schwer das ist. Dementsprechend musst du entweder vorne sein oder über die Strategie ein Stückchen mehr nach vorne reinkommen. Und das war's. Also, ja.
Qualifikation gewinnen, also
Ja.
das wär's. Und was nicht, wenn das nicht geht, eine Affäre mit Frau Scherzinger anfangen.
Die sind ja nicht mehr
Nee,
zusammen.
die sind nicht mehr zusammen.
Ja, eben, der Rosberg sollte eine Affäre, um
So.
den ein bisschen aus dem
Ja.
Gleis zu werfen.
Auch eine nette Idee. Ja,
Ja.
das wird, glaube ich, seine Frau irgendwie
Ja.
nehmen.
Aber Hamilton allgemein erscheint mir so seit Mitte des letzten Jahres extrem stabil. Also sowohl
Sehr selbstbewusst, ja.
also sehr selbstbewusst, aber also so
also auch in seiner Leistung auf der Strecke, aber auch sehr selbstbewusst und einfach trotz dieses Stars und Celebrity-Images, was er ja hat, doch durchaus sehr fokussiert auf das, was er da macht. Und das war ja auch nicht immer so. Also.
Nee. Der ist richtig gut. Also der ist sehr, er ist wirklich sehr, also einfach sehr fokussiert auf das, was er macht. Er ist sehr selbstbewusst. Ich glaube, dass ihm einfach der zweite Weltmeistertitel einfach auch dann dementsprechend auch nochmal das Selbstbewusstsein natürlich gegeben hat. War ja keine leichte Saison für ihn. Und Rosberg ist mit Sicherheit auch kein einfacher Gegner. Also sowohl neben, aber auch eben auf der Strecke. Die beiden sind ja, wie gesagt, mehr oder weniger zeitgleich oder gleich schnell. Der Vorteil von Hamilton ist, glaube ich, dass er einfach vielleicht manchmal ein bisschen sturer ist. Im Sinne von, und selbst wenn ich mir die Reifen jetzt dabei versaue, ich probiere es halt mal. Und also ich erinnere mich an dieses Rennen letztes Jahr in Austin, wo Rosberg eigentlich über das ganze Wochenende schneller war und wo es geholfen hat, dass er, also wo ihm, also wie soll ich es formulieren, wo er einfach schneller war das gesamte Wochenende, wo er den ersten Stint komplett im Griff hatte, aber Hamilton hat sich nicht abschütteln lassen. Und im zweiten Stint gab es dann eben so diesen Moment, wo Hamilton einfach Druck gemacht hat, auch auf dieses Risiko hin, dass er seine Reifen vielleicht ein bisschen überfordert oder dass es nach hinten losgehen kann. Aber er hat es einfach mal gemacht, um einfach nach vorne zu kommen, und hat ihn dann ja auch überholt. Das war so ein Schlüsselmoment für mich auch im letzten Jahr, wo ich gesehen habe, so, das ist halt so klassischer Hamilton. Der kann halt eben auch mal die Brechstange rausholen für sich und sein Auto und sein Material, einfach um eben das mal zu machen. Das, was du eben sagtest, Jan, so dieses, das, was er früher hatte, so diese Unbeherrschtheit, das gehört ja ein bisschen dazu. Also, ne? Also einfach mal zu sagen, so, fuck it, ich mach das jetzt einfach.
Ja, klar, das hat er ja auch teilweise immer noch, aber das Maß ist gesünder
geworden. Genau, das Maß ist anders geworden. Und wenn er das macht, dann macht das eben im Auto und nicht mehr neben der Strecke. Und ich glaube, das ist glaube ich, der große Unterschied zwischen ihm und Rosberg. Rosberg ist ein sehr kontrollierter, ein sehr kluger Pilot. Der eben sehr stark das Rennen eben auch während der Fahrt, glaube ich, analysiert und sehr schnell weiß, wie seine Chancen sind und was ist, etc. Aber dem dann manchmal so diese in Anführungsstrichen Scheißegal-Haltung fehlt. Und oder es dann einfach noch weiter herauszufordern, so, das war das Wort, was ich suchte. Und das macht eben Hamilton und das macht Rosberg nicht so. Und das ist so ein bisschen, das ist, glaube ich, der große Unterschied zwischen den beiden. Oder sagen wir mal so, das ist dieser Unterschied, der genau eben dann die Unterschiede oder die Zeitunterschiede auch auf der Strecke ausmacht. Und das wird er, glaube ich, auch nicht so schnell ablegen können, der Gute.
Nee, vor allem, weil Hamilton ihn ja jetzt quasi im Moment einfach in allem schlägt. Also Rosberg hat ja nichts, woran er sich quasi festhalten kann, weil in der Quali ist er hinten und im Rennen auch. Ja, richtig. Ja. Und Hamilton in der Quali zu schlagen, auch wenn Rosberg das letzte Jahr durchaus geschafft hat, ist eh schon nicht ganz so leicht. Ja. Und Hamilton im Rennen zu schlagen, ist ja, wie wir seit letztem Jahr wissen, überraschenderweise noch viel schwerer, weil Hamilton gelernt hat, mit Reifen extrem gut umzugehen. Und es läuft halt quasi im Moment schon alles so ein bisschen gegen ihn. Natürlich ist das frustrierend, aber irgendwo muss ich mir auch mal sagen, gut, da muss ich arbeiten. Irgendwann, wenn ich denn, was Rosberg sicherlich sieht, für den zumindest einen gleich guten Fahrer oder vielleicht sogar für den besseren Fahrer im Vergleich zu Hamilton halte, dann wird das irgendwann auch wieder funktionieren. Weil sie sitzen ja im gleichen Auto.
Ja, ich denke.
Ja. Also erstmal ist es, glaube ich, für ihn natürlich, also wie gesagt, wenn du nicht vorne bist, beim Start, dann wird es einfach schwierig. Du hast es auch zwischen Räikkönen und Vettel hier und da schon gesehen in diesen Jahren. Das wird das nicht das letzte Mal bleiben. Du hast es auch zwischen Bottas und Massa gesehen in China. Also das heißt, wenn zwei gleich starke Fahrer in zwei gleich starken Autos sitzen, ist es natürlich wahnsinnig schwierig, da vorbeizukommen. Da musst du auf einen Fehler warten, den der andere macht. Das geht halt, indem du, Vettel ist ja jemand, der das zum Beispiel auch kann, der einfach immer wieder ganz brutal Druck ausübst. Oder auch Ricciardo macht sowas oder kann sowas ja auch. Also das heißt, immer wieder wirklich brutal auf den Vordermann Druck ausüben, bis der eben tatsächlich der Fehler dann mal da ist. Aber so vorbeizukommen auf Bremse oder sonstiges ist einfach nicht drin. Also ist auch zwischen beiden Mercedes einfach nicht drin.
Ja, und nach dem Rennen weinen ist auch zu wenig Druck. Also.
Ja, nach dem Rennen weinen. Ich finde, sowas macht halt irgendwie den anderen eigentlich noch stärker.
Ja,
weil er natürlich dann auch sieht, ach, guck mal an, ne? Der Herr Kollege hat ganz offensichtlich ein größeres Problem. Ja.
Der Chat erinnert daran, dass letztes Jahr das Bahrain-Rennen aber sehr gut war.
Ja, das stimmt. Aber das war auch deswegen gut, weil sich Hamilton und Rosberg richtig gegeben haben.
Ja, das steht das nicht zu erwarten wahrscheinlich, ne?
Ich glaube, das steht generell nicht zu erwarten, weil Mercedes nach dem Vorfall in Spa, glaube ich, da einen Riegel vorgeschoben hat. Das ist, seitdem greifen die sich gegenseitig so nicht mehr an.
Und dass Rosberg ein idealer WEC-Fahrer wäre.
Vermutlich, ja, vermutlich. Denn, aber das gilt für fast alle Formel 1-Fahrer mittlerweile, weil denen ja anerzogen wird, dass sie sehr lange, sehr konstant fahren sollen. Und also lang ist jetzt im Vergleich zur WEC immer noch kurz, was man in der Formel 1 da macht. Aber ich hatte das, wer das Interview mit Alex Wurz gelesen hat, was wir neulich drin hatten, er sagte halt auch, fast jeder Fahrer, du kannst eben fast jeden Fahrer in WEC reinsetzen und er wird sofort gute Leistungen abliefern, auch auf den Long Run. Das Problem, also der große Unterschied ist mittlerweile fast ausschließlich eben die Konzentration, also Fitness, Konzentration. Also darauf muss man sich einstellen. Und das Zweite ist der Verkehr. Mhm. Das Überholen. Also das ist so das größere Problem. Das ist ja auch einer der Gründe, warum zum Beispiel Porsche Nick Tandy in den KCMG Orica reinsetzt. Oder warum Philippe Albuquerque irgendwie noch in der LMS teilweise rumfährt für Audi. Einfach weil du lernst. Ja, du lernst es. Ja. Genau. Das ist schon Überleitung zum nächsten Thema, zu einem Rennen, was deutlich besser war als das der Formel 1. Achso, vielleicht noch kurz zur Formel 1 Bahrain. Da sind haben wir mal wieder, oder beziehungsweise jetzt fängt dann endlich die Zeit an, wo man nicht mehr sonntags morgens um 7 Uhr mit verquollenen Augen irgendwie vorm Fernseher sitzen muss. Schön ein Nachmittag- beziehungsweise Frühabendrennen ist es ja am Sonntag. Mal gucken, ob wir nebenbei vielleicht da auch einen Live-Blog schaffen. Muss ich mal gucken, ob ich dafür Zeit habe. Die Formel 1 lassen wir damit erstmal zu Ende. Gab es noch irgendwas? Ist mir noch irgendwas unter die Ohren gekommen? Nee, nichts, was jetzt irgendwie wirklich von Belang gewesen wäre. Interessanter war es dann deutlich ein paar Stunden später, also nach dem Rennen der Formel 1 am Sonntag, als die WEC gestartet ist. Und zwar vom Start weg ging es eigentlich echt richtig, richtig groß zur Sache. Ich habe, glaube ich, selten ein WEC-Rennen gehabt, Saisonauftakt vor allen Dingen, wo ich das Gefühl habe, ich kann jetzt nicht auf Toilette gehen, ich könnte was verpassen. Es war sensationell, was die da zeitweilig, also über Stunden hinweg abgeliefert haben. Wer von euch hat es gesehen?
Teilweise.
Ja, teilweise auch. Ja.
Also ich habe es wirklich 6 Stunden durchgeguckt und ich war schwerst begeistert, was da auf der Strecke abgegangen ist und wie eng die zusammenliegen. Also dieser Kampf zwischen Porsche und Audi, der sich da über Runden hinzog. Es waren, glaube ich, Fessler und Jani, die sich da geprügelt haben über Runden hinweg. Das war wirklich eines der besten einer der besten Zweikämpfe, die ich in der WEC jemals, also seit Ewigkeiten gesehen habe. Also wir haben es in unserer Analyse ist ein Video verlinkt, da kann man das sehen. Das ist, glaube ich, da, ich weiß nicht, ob es Lotterer dann auch ist, der in einem Audi sitzt, aber im Grunde genommen ist es spiegelbildlich zu dem, was so in Stunde zwei in der WEC passiert ist. Da ging es noch nicht mal um Platz 1, da ging es, glaube ich, um Platz 2, weil vorne der Toyota wegfuhr. Also die haben sich derartig gegeben, der Audi immer schneller in den Kurven und beim Anbremsen und zog vorbei, häufig einmal in diesem Manöver außen in Maggots vorbei. Also sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Der Porsche volles Rohr in Beckett's Maggots rein und der Audi setzt sich in Maggots neben den Porsche, beides volles Rohr und zieht einfach dran vorbei, als würde der stehen. 300 Meter später jedoch, auf der Hangar Straight, drückt Neil Diani den Hybridknopf und, von seinem Energiespeicher und lässt nun wiederum den Audi stehen, als wenn der ein LMP2 wäre. Also der Audi geht mit 6-7 Längen Vorsprung aus Chapel raus auf die Hangar Straight. Und am Ende der Hangar Straight, die jetzt auch nicht wirklich lang ist, am Ende der Hangar Straight hat Jani irgendwie eine Wagenlänge wieder Vorsprung. Irre. Also als wenn der Audi vom Gas gegangen ist oder 100 PS weniger hat oder sowas, was er dann wahrscheinlich auch hat in dem Moment. Aber das war echt unfassbar. Und so ging das rundenlang zwischen den beiden hin und her. Es war ein unfassbar spannendes Rennen. Und ich habe mir nur gedacht, dass wenn das so weitergeht, also wenn die diese Qualität aufrechterhalten können, weiter auch, dann wird das eine Wahnsinnssaison.
Ja.
Also das ist echt, da kann die Formel 1 sich warm anziehen.
Das spricht ja jetzt eigentlich nicht so viel dagegen, oder? Also
nö.
Ich meine, die Le Mans-Rennen die letzten Jahre, die waren ja immer schon 24-Stunden-Sprintrennen oder zumindest nahe dran. Dass sich das jetzt auch auf die anderen WEC-Rennen auswirkt, das war ja, glaube ich, letzte Saison teilweise auch schon so, dass die Rennen nach Le Mans teilweise extrem gut waren.
Ja.
Und ich glaube, das ist jetzt einfach eine konsequente Weiterentwicklung davon. Dass halt da jetzt immer richtig eng ist, auch nach 6 Stunden dann noch.
Ja, das ist aber das Erstaunliche. Ne? Ich meine, der Abstand jetzt bei diesem Rennen war ein bisschen verzerrt, weil Audi ja ganz am Schluss noch diese diskutierwürdige, aber ich finde vertretbare Strafe bekommen hat, weil es war Fessler, der außen an einem Aston vorbei, halt auf einem Asphaltstück außen an einem Aston Martin vorbei ist, was eben out of bounds war, also außerhalb der weißen Markierung. Und die Rennleitung hat ihn dafür bestraft. Das haben zwar andere während des Rennens auch hier und da gemacht, aber A, war das in anderen Situationen, B, war es vor allen Dingen nicht genau vorm Turm der Rennleitung und ich denke, und C, waren es keine LMP1-Fahrer. Eduardo Freitas hat das letztes Jahr oder auch schon vor 2 Jahren, als es ja schlimme Unfälle gab zwischen Amateuren und LMP1-Autos in Le Mans, haben so ein bisschen die Notbremse gezogen, haben gesagt, so hier, das geht so nicht. Wenn die LMP1-Fahrer in die Pflicht, darauf zu achten, dass sie sich eben nicht immer jederzeit reindrücken, noch in die Kurve oder dass es eben zu vermeidbaren Kollisionen kommt. Und seitdem ist es ja auch etwas besser geworden auf der Rennstrecke. Und ich glaube, das war einfach auch so ein Punkt, wo man versucht hat, auch nochmal ein Zeichen zu setzen und zu sagen, hier, meine lieben LMP1-Fahrer, ihr seid diejenigen mit den schnelleren Autos. Ihr könnt jederzeit an einem Aston Martin natürlich vorbeifahren, also nehmt dementsprechend Rücksicht. Und von daher war die Strafe zwar hart, aber durchaus vertretbar.
Es hat auch am Ergebnis nichts mehr geändert.
Also. Es hat am Ergebnis Gott sei Dank nichts mehr geändert. Das war halt so ein bisschen überraschend. Es hat dem Audi natürlich insgesamt 34 Sekunden gekostet. Also das war jetzt Ein- und Ausfahrt. Das wird im Dreh rum auch tatsächlich an Zeit gewesen sein, die ihm das am Ende gefehlt hat. Der Weg in die Box rein ist ja, fährst ja geradeaus und an der Strecke machst du noch einen kleinen Bogen nach raus. Also von daher hat es schon so ein bisschen Zeit, also diese 30 Sekunden wird schon gekostet haben. Der Abstand hätte eben am Ende so bei 35, vielleicht
Ja.
maximal 40 Sekunden gelegen, die der Audi nach 6 Stunden gehabt hätte vor dem Porsche, der wiederum nach 3, 4 Sekunden vor dem Toyota hatte. Also man war sehr, sehr eng zusammen nach 6 Stunden. Das ist schon ziemlich, also das war schon ziemlich sensationell. Also so eng.
Das, die haben sich ja auch so gut wie nicht berührt. Das finde ich auch immer echt erstaunlich. Das sind also schon große Künstler in ihrem Fach, die Fahrer da.
Ja, absolut fairer Umgang miteinander. Also auch diese Situation eben zwischen Jani und Fessler und dann später auch wieder Jani, aber dann Lotterer, die, wie gesagt, im Video im Blog zu finden sind. Das war halt toll. Also du hast halt gesehen, die wussten natürlich auch, was der andere macht, wie er sein Auto positioniert. Sie haben sich nicht berührt. Sie haben sich halt den 5 Zentimeter noch Platz gelassen, den man eben braucht. Und ja. Also das war schon wirklich ganz, ganz große Kunst von allen Beteiligten. War halt ein bisschen schade, dass der eine Porsche relativ früh ausgefallen ist. Das hätte man gerne noch gesehen, weil das Auto von Weber schien überhaupt an diesem Wochenende das Schnellere zu sein. Auf der anderen Seite haben wir auch so ein sensationelles Rennen gesehen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das in Spa laufen wird, weil da ist die Strecke halt nochmal anders. Toyota wird da sicherlich ein bisschen stärker sein in Spa, als sie es in Silverstone waren. Wobei Toyota schon so ein bisschen in Anführungsstrichen die Enttäuschung ist. Aber wirklich nur in Anführungsstrichen die Enttäuschung ist vom Saisonstart jetzt, weil sie halt nicht so ganz bei der Musik dabei waren.
Ja, den Vorsprung, den sie letztes Jahr hatten, den haben sie jetzt nicht mehr.
Den Vorsprung, also die Sekunde, die sie ungefähr im letzten Jahr hatten, die ist weg. Sie haben zwar selber auch so um die 2,5 Sekunden zugelegt, aber Porsche und Audi haben halt, also gerade Audi hat halt einen Wahnsinnssprung gemacht. Die waren im letzten Jahr 1,5 Sekunden ungefähr von den Toyota weg und sind jetzt, na, so 5 Zehntel, 7 Zehntel im Moment schneller, also so hochgerechnet, Pi mal Daumen. Und also man kann, sie haben also über 3 Sekunden gefunden mit diesem neuen. Also sicherlich auch durch die 4 Megajoule, die sie jetzt fahren, da haben sie natürlich 50% mehr Energie zur Verfügung, 100% mehr Energie zur Verfügung. Aber vor allen Dingen durch dieses neue Auto ganz offensichtlich, das ja von vorne nicht besonders hübsch aussieht. Aber naja, man sagt zwar immer, wenn das Auto nicht hübsch ist, ist es auch nicht schnell, aber in dem Fall scheint da die Ausnahme gefunden worden zu sein.
Ja, das ändert sich ja. Wenn Autos gewinnen, dann werden sie schön. Also.
Ja, ich glaube, das ist also mit der Front, die Audi hat, das kriegst du, glaube ich, nicht mehr hin. Das Kind ist hässlich, da lässt sich leider nichts dran ändern. Sie kaschieren es ja ganz hübsch, indem sie das alles vorne ganz schwarz halten, dass man es nicht so sieht, aber
Na,
wirklich, wirklich schön ist er nicht.
wobei die roten Streifen, die auf diese Einlässe hinweisen, jetzt auch nicht gerade so vorteilhaft sind.
Nee, dann könnte die weglassen. Das
Ja,
wäre
dann wird man es nämlich nicht sehen.
würde
Also,
noch weniger sehen, ja.
aber die roten Streifen sind halt etwas unpassend. Aber gut. Ach.
Ist halt toll zu sehen, dass in der WEC, und das ist auch das Tolle an dem Reglement halt im Moment, dass du hast drei unterschiedliche oder drei sehr oder eher unterschiedliche Fahrzeugkonzepte. Wenn man sich die Aerodynamik anguckt, sind sie durchaus, The Porsche ist einen anderen Weg gegangen als Peugeot, das ist 5 Mark in die Kasse wieder. Als
News im Racing Blog Podcast.
Peugeot ist back. Nee, als Toyota. Audi hat ein ganz anderes Auto gebaut, um das alte 18 Monocoque rum. Also das ist schon schön zu sehen, du hast die unterschiedlichen Motorenkonzepte. Das macht schon echt Laune. Und dann liegen sie halt am Ende nach 6 Stunden irgendwie 3 Sekunden auseinander, beziehungsweise dann eben mit der Strafe dann 4. Also das ist schon, das musst du erstmal hinkriegen. Also im Moment würde ich auch dem ACO sagen, nicht anfassen. Einfach lassen. Nichts ändern. Soll ja
Das ist ja deren Spezialität, nichts anzufassen.
Naja, das ist deren Spezialität, seitdem sie sich selber quasi die Hände gebunden haben und gesagt haben, wir machen diese Angleichung, diese Art BOP in der LMP1, machen wir nur noch einmal im Jahr. Und sie legen jetzt halt, also das, nach Le Mans wird es eine Anpassung oder soll es eine Anpassung geben, die aber wahrscheinlich darauf hinausläuft, so wie ich das im Moment sehe, dass gar nichts angepasst wird. Also das wird einfach so, bleibt dann halt so, wie es ist. Wenn sie was anpassen, sind es wahrscheinlich Kleinigkeiten, wo sie nochmal rangehen. Und dann ist das Reglement ja wieder für ein Jahr festgeschrieben. Also bis nach Le Mans dann wieder. Also du musst dann mit dem leben, was du hast. Ja. Also das ist schon, aber das funktioniert ganz offensichtlich. Man hat da eine gute Formel gefunden. Man wird sicherlich drüber nachdenken müssen und ich kann mir gut vorstellen, dass es eventuell sogar noch vor dem Le Mans-Rennen passiert, dass man die Autos ein bisschen langsamer machen muss. Wir haben so hoch, also ich habe mal so hochgerechnet, also wenn man halt in Silverstone irgendwie drei Sekunden schneller ist auf die Runde, gut, letztes Jahr war es eben auch kühler und feuchter, aber diese 3 Sekunden ist man halt, hat man halt gefunden, dann ist das, liegen wir in Le Mans bei ungefähr 3,17. Und es ist definitiv zu schnell. Wobei, ich hatte mich mit John Littchens, beziehungsweise Rob Leupen, dem Chef von Toyota Motorsport, unterhalten, als ich in Paul Ricard war. Und man sprach eben auch darüber, dass es verdammt schnell geworden ist. Und ein einfaches Mittel, um die LMP1 da einzubremsen, ist natürlich das Fuel Flow Meter. Du kannst einfach den Durchfluss dann dementsprechend prozentual beschränken für alle 3 Hersteller und kappst denen ein bisschen die Leistung. Und hast dementsprechend die Zeiten angenehm runtergebracht. Mhm. Kann sein, dass vom ACO da noch was kommt, also nach dem vor allen Dingen nach den Testfahrten in Le Mans am 1. Juni-Wochenende. Kann ich mir gut vorstellen, dass sie da noch was ändert. Aber der Sport nimmt halt, also das merkt man auch, das Interesse an der WEC hat also wahnsinnig zugenommen. Es wird ja jetzt auch in die USA übertragen. Also Fox Sport 1 überträgt, glaube ich, jetzt alle Rennen live. Also 6 Stunden lang. Das ist schon ein Zeichen, dass das Interesse irgendwie an dem, was die WEC macht, sehr, sehr hoch ist. Und mal gucken, was Nissan macht. Ja. Das ist ja noch so eine offene Frage, ob sie überhaupt in Le Mans sein werden. Sie haben ja bis jetzt noch nicht mal ihre Megajoule-Klasse festgelegt, weil sie, das war aber die Woche, glaube ich, auch kam es so ein bisschen durch die Medien, weil sie immer noch Probleme mit dem Hybridsystem haben. Das will wohl nicht so richtig laufen. Ist ja auch eine komplexe Sache. Aber, und da hat ja, also man darf ja nicht vergessen, Audi hat sich da ein bisschen Know-how eingekauft über die ehemalige Williams-Tochter, Williams Technologies, die das Schwungrad da Anführungsstrichen erfunden hat. Das hat Audi natürlich in den letzten Jahren deutlich weiterentwickelt. Also das hat nichts mehr mit dem Ursprung zu tun direkt. Porsche hat 2 Jahre lang geübt mit dem komplizierten Hybridsystem, was sie haben. Toyota hat eine Menge Erfahrung im Serienbau durch Hybridsysteme. Und in anderen Bereichen haben wir aber auch einen Anlauf gebraucht, bis sie weit waren. Also das muss man Nissan, also kann man schon verstehen, dass Nissan da mit einem deutlich geringeren Budget im Übrigen unterwegs sind, als es bei den 3 anderen Herstellern ist. Also sehr, sehr viel weniger. So wenn ich so die Zahlen stimmen, die ich gehört habe, dann ist es natürlich komplex oder auch sehr schwierig, das auf die Strecke zu bringen. Das Auto ist ja auch nur für Le Mans ausgelegt. Also das ist ja so das Marketing-Ding dahinter, dass das Auto so in seiner Konfiguration, so wie es im Moment fährt, nur für Le Mans ausgelegt ist. Marc Genet hat die Woche bei einer Pressekonferenz gesagt, dass sie jetzt auch wirklich, also sie haben ja die Reifen vergrößert. Das war ja vorher, glaube ich, vorne 17 Zoll und hinten 16 oder 15. Jetzt sind sie, glaube ich, rundherum auf, also glaube ich, vorne auf 18 und hinten auf 17, weil die Michelin-Reifen nach einer halben Runde hinüber waren. Sie haben das so also geändert. Das Auto soll, wenn es das Hybridsystem auch hat, soll es ja weit über 1000 PS leisten und ist halt auf Höchstgeschwindigkeit getrimmt.
Ja, ja.
Ja, aber dann
muss ich mich halt fragen, wenn ich mit einem so viel niedrigeren Budget antrete, wieso baue ich dann ein so hochkomplexes Auto mit so einem niedrigen Budget? Das ist doch hirnrissig.
Das ist tatsächlich die große Frage. Warum tut man sich diesen Quatsch an? Also,
Ja.
was heißt Quatsch? Ich meine, wir sind ja froh, dass mal jemand auch mal einen anderen Weg geht. Aber der Punkt ist eben, das hat Alex Wurz ja in seinem Interview, was er gemacht hat, auch sehr schön rausgearbeitet. Also er sagte, naja, also wir lernen natürlich von dem, was Porsche macht oder was Audi macht, weil wir ungefähr das gleiche Konzept haben. Motor hinten. Da liegt dann auch das Hybridsystem. Vorderräder werden mit angetrieben, das Hybridsystem so. Und das heißt Aerodynamik, wenn jetzt Audi eben zum Beispiel diesen großen Öffnungen plötzlich aufschlägt, dann gucken sich das alle an und überlegen, können wir das auch auf unser, was bringt das, können wir das auch auf unser Auto adaptieren? Oder wenn jetzt Porsche einen anderen Diffusor hat oder hier noch ein Flap oder sonstiges, oder eine andere Reifenabdeckung, was auch immer. Du guckst es dir an, du probierst es aus und du kannst es dann dementsprechend sicherlich mit einer gewissen Verzögerung adaptieren. Nissan kann das nicht.
Ja.
Nissan kann keine einzige Idee, die von diesen drei Herstellern kommt, oder von den anderen drei Herstellern kommt. Nissan kann die Idee nicht adaptieren und es gibt auch niemanden, von dem sie lernen können.
Eben, ich meine, das ist wirklich toll, dass sie da was Neues probieren und neue Konzepte. Das ist ja wirklich super. Davon lebt die WEC ja auch. Nur sollte ich das halt vielleicht nicht machen, wenn ich ein Budget zur Verfügung habe, was wirklich eklatant geringer ist als das der anderen drei. Ich meine, Toyota kämpft ja schon mit dem Budget.
Richtig. Und das dürfte schon knapp im dreistelligen Bereich sein.
Ja, ich meine, wenn Audi jetzt sagt, ey, komm, wir designen das ganze Auto rum, 250 Millionen rausgeballert, uns egal, gut,
Ja.
das kann funktionieren. Bei Nissan, dass das dann so nicht funktioniert, das, also ich verstehe halt nicht, wo da die konzeptionelle Überlegung bei Nissan war. Ich meine, sie wollten was Neues machen und anders, alles schön und gut. Nur muss dann halt auch irgendwann mal jemand sagen, Jungs, wir haben nur die und die Millionen, wollen wir nicht was Konventionelles machen und an den anderen orientieren und wenn das funktioniert und wir vielleicht im nächsten oder übernächsten Jahr mehr Geld kriegen, dann was probieren.
Naja, ich sehe da schon eine Logik. Also Nissan versucht halt ihr Image in die Richtung zu entwickeln, dass sie eben anders sind als die anderen. Da gab es den Delta Wing, dann gab es den Sea-Ord. Und die sind ja jetzt nicht angetreten, um zu gewinnen, sondern sie sind angetreten, um hier ein total abartiges Auto hinzustellen, das in Le Mans mitfährt. Das muss ja auch noch nicht mal ankommen. Das muss ein paar Runden mitfahren. Das muss seine 390 auf der Geraden erreichen und das war's, ne? Dann ist Zweck erfüllt und das kann man schon so billig haben vielleicht.
Ja, nein. Also einerseits
Zumindest im ersten
natürlich,
Jahr so, ne?
also sie sind, also im ersten Jahr sowieso, also sie sind nicht angetreten, um jetzt im ersten Jahr Audi und Porsche zu schlagen und auch Toyota. Also das ist sowieso relativ utopisch, gerade in Le Mans. Natürlich hat die Truppe, die sie da versammelt haben, sehr viel Rennsporterfahrung, aber ihnen fehlt halt, mal abgesehen von Darren Cox vielleicht, Ben Boldy, ihnen fehlt halt Le Mans-Erfahrung. Also der gesamten Truppe fehlt die Le Mans-Erfahrung. Und wie wichtig Erfahrung in Le Mans ist, Rennerfahrung in Le Mans ist, das hat man ja bei Toyota gesehen, das hat man auch davor, jetzt darf ich sagen, Peugeot gesehen. Selbst als sie mit Hugues de Jonac, der ja ein alter Hase ist in Le Mans, angetreten sind, hat es einfach ein oder zwei Jahre gedauert, bis sie gelernt haben, wie es im Rennen tatsächlich funktioniert und wie es abläuft. Und das ist für Nissan, das ist utopisch. Selbst wenn sie jetzt ein Auto hätten, wo sie jetzt einen Sweet Spot getroffen hätten, das Auto läuft und ist dann auch noch zuverlässig, selbst dann wäre es, glaube ich, utopisch, dass sie in Le Mans tatsächlich im ersten Jahr gewinnen. Schon gar nicht mit so einem hochkomplexen Auto. Das sehe ich auch nicht. Ich denke, das Beste, was Nissan passieren kann, ist, wenn sie jetzt in Le Mans antreten, dass sie bis in die Nacht kommen. So. Und dass sie schneller sind als die Rebellion.
Ja, also nochmal zu dem, was du gesagt hast, Andi, das ist schon richtig. Nissan will mal was Neues machen. Das Problem ist, wenn das dann nicht funktioniert, siehe Delta Wing, ist der Marketing-Effekt halt auch einfach nicht mehr so
Na, Delta Wing hat funktioniert, finde ich.
Also wollte ich gerade sagen, da würde ich jetzt aber auch widersprechen, der Delta Wing funktioniert auch heute,
Sea-Ord
ne?
hat nicht so
Ja,
funktioniert. Nee,
heute.
nee, auch damals. Das war total, der totale
Ja, du.
Publikumsliebling.
Erstmal war es der Publikumsliebling, das ist das eine. Und das zweite ist, der war schon schnell. Also, die mussten den ja noch in
Ja, aber ich meine,
siebenmechanische Diskussion. Und die mussten den Delta Wing ja quasi noch während der Qualifikationssession oder nach der Testsession in der Woche vor Le Mans haben sie den Delta Wing ja eingebremst. Der konnte ja Zeiten um 3:30, 3:31 fahren und sie haben ihn ja runtergebremst auf 3:38.
Aber da hat
Und
er nie eine Chance anzukommen.
Das
Das
wussten,
wusste man.
Nee, wieso? Der ist doch runtergeschmissen worden von jemandem.
Genau, der ist runtergeschmissen worden von, war es nicht sogar ein Toyota, der im Weg rumstand, beziehungsweise sich vorbeigerüpelt hat.
Der Delta Wing damals, ja.
Genau,
Der ist beim Überrunden, hat er den Delta Wing mal hin zur Seite
Genau, der ist beim
geräumt.
Überrunden, hat er ihn einfach mal zur Seite geräumt und hinten war, glaube ich, die Aufhängung hinüber und er konnte nicht
Ja.
weiterfahren. Da gibt es ja noch dieses 1,5 Stunden Video, wo der japanische Fahrer versucht, irgendwie heulend den Delta Wing zu
Ja,
reparieren.
Herzerweichen. Also das hat schon funktioniert, finde ich
Also
damals.
das
Aber mit
hat,
was verwechsel ich das denn
das
dann?
hat der Delta Wing funktioniert in der USCC nicht,
Ja.
weil sie nicht mehr den Motor von Nissan bzw. RML haben, sondern weil sie da so ein eigen, also sie haben den Block von dem Nissan-Motor und darauf haben sie einen eingebauten Zylinderkopf gesetzt und ein eingebautes Getriebe und eins von beiden geht immer kaputt.
Ja. Ist das nicht irgendwie von, na?
Panos.
Panos.
Ist
Das ist im
das
Hause
nicht hier
Panos.
so ein Mazda-Nachbau der Motor oder sowas?
Ist auf jeden Fall, also wird auf jeden Fall im Hause Panos gebaut.
Achso, okay.
Kommt daher. Und das funktioniert nicht. Also das funktioniert halt jetzt nicht. Aber wenn er fährt, ist er auch in der USCC durchaus schnell. Also in Daytona, wo er mal ein bisschen länger gehalten hat, war er gut vorne mit dabei. Also so in den Top 5.
Okay.
Also das passt schon. Das Auto funktioniert. Natürlich ist es ein Marketing-Gag, was Nissan da auch macht. Dass sie sagen, so hier, guck mal, ne, wir kommen ja mit einem ganz eigenen Auto, sieht aus wie das Batmobil. Und wir haben einen Motor vorne, hat auch noch keiner gemacht seit Anno Tuback. Also das ist jetzt hier alles mal ganz was Neues und wir zeigen jetzt mal Audi, wie es richtig funktioniert. Das ist natürlich Quatsch.
Ja, die Audi lachen ja heute noch. Also, das.
Nee. Lachen tun die nicht, weil sie auch sagen, das Konzept kann tatsächlich, Flo hatte da auch mal lange drüber gesprochen, wenn das Konzept funktioniert, also wenn du da genau diesen Sweet Spot triffst, dann kann das tatsächlich gut aufgehen. Also in Le Mans, wohlgemerkt. Nicht auf anderen Strecken. Also die werden, wenn sie denn auf anderen Strecken dieses Jahr dann noch viel unterwegs sind, werden sie sehr leiden.
Ja, aber dieses Nissan Le Mans Programm, man möge mich korrigieren, es gibt ja genügend Anzeichen dafür, dass es im Moment überhaupt nicht funktioniert.
Im Moment gibt es eine große Chance, dass sie gar nicht antreten
Ja,
werden.
und das ist ja das, was ich glaube ich schon im letzten oder im vorletzten Podcast da gesagt habe, dann kann ich mich nicht mit dieser Einstellung hinstellen. Das ist einfach auf gewisser Ebene auch peinlich.
Ja,
Also.
natürlich, das ist keine Frage. Also aber das ist auch immer so ein bisschen, wie hoch zielt man da? Wie setzt man da an? Ne? Wie viel Budget reicht aus, um dieses Minimalziel Le Mans ein bisschen rumfahren zu erreichen? Und
So.
dann, wenn man sich dann um 20 Millionen verschätzt, ist halt Pech, ne? Und dann läuft einem die Zeit davon.
Ja, aber
Ich glaube, die haben sich nicht um 20 Millionen verschätzt. Ich glaube, die haben sich um 40 bis 50 Millionen verschätzt, ganz ernsthaft.
ja, kann ja alles sein, ne?
Ja, klar, aber dann kann ich das halt nicht so kommunizieren, dass ich jetzt einfach so nach Le Mans gehe und Audi in Grund und Boden fahre. Also ich meine, das würde mir eh nicht passieren, auch mit größerem Budget. Du gehst nicht nach Le Mans und
Das
fährst
machen
Audi in
sie
Grund
auch
und
nicht
Boden.
ernsthaft, oder?
Also ich glaube, die werden es auf zwei Dinge angelegt haben. Also natürlich den Le Mans-Auftritt und ich hoffe, dass sie mit drei, also wie sie drei Autos nach Le Mans kriegen wollen, weiß ich auch noch nicht, weil sie gerade jetzt vor ein paar Wochen ja erst den Crashtest bestanden haben und im Grunde genommen die Zeit gerade reicht, um drei Chassis aufzubauen. Das ist schon mal das eine. Das zweite ist, ich vermute, dass es bei denen einfach darauf hinausläuft, dass sie sagen, okay, wir wollen die Hünadier runterblasen mit 390. Und 30 Kilometer schneller sein als der Rest der Welt. Wir wollen das Rennen, wir wissen, dass wir auf Dauer im Rennen keine Chance haben, weil wir einfach die Endurance-Performance nicht haben. Also, sie sind ja bisher 3.800 Kilometer gefahren. Das macht ein Audi an einem Tag. Also, das kriegen sie nicht hin. Also, sie sind, also wie gesagt, mit allen Tests zusammengerechnet bisher irgendwie knapp 4.000 Kilometer gefahren. Sie testen im Moment wieder ganz fleißig in Kentucky. Aber wenn sie mittlerweile 4.500 Kilometer zusammenbekommen haben, ist es viel. Das gesamte Rennen in Le Mans ist aber über 5.000 Kilometer lang. Also von daher, ist es relativ utopisch, dass sie überhaupt die drei Autos ins Ziel kriegen. Wie gesagt, das Ziel wird sein, mit 390 also erstmal die Autos an den Start zu bringen. Dann wird sich die Medien werden sich natürlich auch drauf stürzen, mit 390 die UNADEA runterzublasen, wenn das Hybrid-System läuft. Und möglichst halt schneller als die Rebellion zu sein. Das, denke ich mal, ist die Mindestherausforderung, wobei die mit dem AER-Motor auch so ein bisschen gehandicapt sind, ganz offensichtlich in diesem Jahr. Und ja, halt in die Nacht kommen. So. Und wenn die Autos dann in der Nacht halt ausfallen, sagt keiner was. So.
Ja, die Frage ist halt, wollen wir 390 auf der UNADEA geraden?
Das weil ist das,
Thema, ja. Also bei 390, das ist halt schon eine Kategorie.
Also sie hatten 400 Kilometer mal ausgegeben.
Ja. Also weil zwischen 320, 330 oder auch 350 und 390 ist schon nochmal ein Unterschied.
Ja, da wird die Straße schon sehr schmal.
Da wird die Straße sehr schmal, vor allen Dingen, was das Überrunden angeht, weil dann sind die Geschwindigkeitsunterschiede zwischen den GTs und dem Auto, die liegen ja dann so bei 80, 90 Kilometer. Das ist dann schon ein Pfund. Also gerade jetzt nicht nur auf der UNADEA, ich denke da vor allen Dingen hinten auf das Stück Richtung Indianapolis runter. Ja. Da ist es ja richtig eng. Da ist es ja selbst für die LMP1 und den GTs sehr eng. Also da passen ja gerade zwei Autos nebeneinander.
Eng mit Knick.
Mit Knick, ja, man hat dieses Jahr das Stückchen Wiese rechts und links asphaltiert. Also du hast ein bisschen mehr Platz. Aber ja, also das heißt, es ist immer noch eng da. Also wie gesagt, ich bin der Meinung, auch was Andi sagt, es ist gut, dass sie es versuchen. Es ist gut, dass sie vielleicht, auch wenn es vielleicht ein bisschen mit dem Budget, was sie haben, vielleicht nicht die klügste Entscheidung war, so ein Layout fürs Auto zu nehmen. Auf der anderen Seite haben sie sich verzockt, was das Budget angeht. Ich glaube auch, dass die Struktur, wie sie das Team aufbauen, bei denen kommt ja alles von Zulieferern, die machen ja relativ wenig selber, dass das so auch nicht funktioniert, wenn du siehst, dass Porsche und Toyota und Audi alles in-house machen, wird hier mehr oder weniger alles von außen zugeliefert. Das heißt Lieferketten, das heißt Qualitätsmanagement ist viel komplizierter. Die Kommunikationswege sind länger. Also das sind alles so Sachen, die das Projekt sicherlich auch dann noch mal teurer machen. Im Endeffekt, ich bin gespannt. Also wie gesagt, wenn sie in Le Mans antreten, sie müssen zum Test. Wenn sie im Test nicht sind, sind sie auch nicht in Le Mans. Ja.
Dann können wir sie richtig verdammen.
Bis
dahin kann man es nochmal abwarten.
Bis dahin warten wir mal ab, ob sie denn jetzt, wie gesagt, auftauchen oder nicht auftauchen.
Aber ich möchte nochmal an den AMR Ron erinnern und was das für ein Desaster war. Also ich denke, das hilft dir halt als Marke auch nicht. Du fährst dahin und die Autos liegen nach 10 Runden im Graben. Also
ja. Nach 3 Runden. Also das ist etwas, das werden sie nicht machen. Also die werden nicht nach Le Mans kommen, wenn sie wissen, bei den Tests merken, wir halten keine 10 Runden durch. Werden sie nicht auftauchen, ganz sicher. Also das tun sie sich nicht an, weil das wäre tatsächlich eine Peinlichkeit sondergleichen. Oder dass sie in Le Mans dann feststellen, unser Auto funktioniert hier überhaupt nicht, wir ziehen wieder zurück oder so, das geht nicht. Wenn sie sich committen, dann müssen sie das jetzt im Mai machen bei den Tests und sie werden dann im Mai eben feststellen, ob das geht oder nicht. Und dementsprechend werden wir, denke ich mal, Mitte, Ende Mai hören, ob die Nissan in Le Mans sein werden oder nicht. Also wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn sie da wären.
Ja, ich mich auch, und wenn das funktioniert, noch viel mehr. Bloß in Anführungszeichen, wenn das halt eine Blamage wird, dann muss man sich halt auch irgendwo sagen, ja, warum denn? Also.
Ja, aber das ist ein.
Der Chat meint, dass Motorsport auch immer schon das ehrenvolle Scheitern von Leuten mit zu großen Träumen war.
Ja, das ist wohl wahr.
Ja. Also klar, gehört dazu. Ja, wie gesagt, WEC können wir uns, glaube ich, auf ein tolles Rennen in Spa freuen. Da werden wir mit Sicherheit vorher nochmal drauf eingehen und uns da nochmal genau anschauen, wie denn da die Favoritenrollen verteilt sind, obwohl im Moment sehr viel eben Richtung Audi geht, weil die im Moment offensichtlich tatsächlich das stärkste Paket haben. Aber Spa ist wieder eine andere Geschichte. Da hast du diese sehr, sehr lange Vollgaspassage unten von La Source hoch bis die Camel Strait, bis Le Comte. Also da ist eine ganze Menge anders in Spa. Spa ist Le Mans nicht ganz unähnlich, ist die Hälfte der Kilometer von Le Mans. Da kriegt man die Autos werden auch mit der, also zumindest ein Auto wird mit der Low-Downforce-Variante eingesetzt. Porsche setzt ja schon drei Autos in Spa ein, weil Nico Hülkenberg auch fährt, weil er ein bisschen Praxis braucht eben fürs Überrunden. Und da schon mal fahren soll. Also das wird sicher spannend. Und das wird sich im Laufe der Saison, glaube ich, auch nicht allzu sehr ändern, diese Spannung. Was hatten wir noch am letzten Wochenende? Ach ja, die Indycar, wo wir bei Debakeln sind. Wer das Indycar-Rennen verfolgt hat am Wochenende bzw. am Sonntagabend, die sind auf einem neuen, auch etwas drögen Kurs in Louisiana gefahren, in der Nähe von New Orleans. Und das Rennen war so ein bisschen überschattet von sehr schlechtem Wetter und also jetzt nicht ein bisschen Regen, sondern wirklich extremen Regenfällen. Das hat da schon dazu geführt, dass man die Qualifikation absagen musste, weil man nicht fahren konnte. Das hat auch dazu geführt, dass die...
dass man kein Rennen fahren konnte.
Das hat auch dazu geführt, dass das Indy Lights-Rennen abgesagt wurde.
Also
komplett, weil es zu sehr geregnet hat. Man hatte dann ein Zeitfenster, man hatte dann hektisch den Start auch noch nach vorne gelegt. Das Rennen um eine Stunde, weil man tatsächlich nur so ein 2 Stunden Zeitfenster hatte. Und dann hat man das Rennen gestartet. 19 Runden lang lief es eigentlich auch ganz okay. Und dann gab es eine Gelbphase. Ich weiß gar nicht mehr wieso, aber es gab irgendwie eine Gelbphase.
Das war, du meinst die erste?
Ja.
Das war, wo der nette Herr...
der nette Herr
dem, hat. Wie hieß er denn?
Sascha Ramm war es, glaube ich, ne?
Der da ich weiß nicht, ob es Sascha Ramm war oder... ich habe es noch heute noch gelesen. Jedenfalls hat ein netter Herr jemandem aus dem Gras geholfen, was ja klitschnass war und so aus eigener Kraft, man hat es ja kaum rausgeschafft. Ja, und als der Wagen dann Traktion hatte... Ja, war der so überfordert damit, dass er direkt mal spontan abgestorben ist.
Gabi Chavez war.
Ah ja, okay.
Ja, der stand halt, ich meine, das war halt schon vorher, ich meine, du hast halt, ich glaube, Tony Kanaan war es auch, der, aber die haben eben dann irgendwann auf Slicks gewechselt, weil Teile der Strecke eben dann angefangen haben abzutrocknen. Mhm. Aber sobald du halt 1 Millimeter auf die Wiese gekommen bist, ging halt gar nichts mehr. Und das war wirklich ein Bild für die Götter, wie Tony Kanaan sich aus der Wiese rausgerettet hat, der voll auf dem Gas stand mit durchdrehenden Rädern und sich um so im Schneckentempo dann irgendwie nach vorne schwamm, damit er irgendwie wieder da rauskam. Aber er hat es tatsächlich dann geschafft. Gabi Chavez hat es nicht ganz geschafft, blieb dann leider auf dem Randstein hängen. Dann kam dann eben dieser freundliche Streckenmitarbeiter und hat ihn einfach mal kurz angeschoben. Und dann starb der Motor ab. Das war, wie ich jetzt gerade lese, in Runde 15. Und danach gab es eigentlich nur noch Probleme. Also es gab kein Rennen mehr. Also es gab, glaube ich, 2 Runden oder so, die man am Stück noch gefahren ist. Und das war's. Und das war dann schon halt so ein bisschen... Das war schon, also ich hatte es, glaube ich, dann auch getwittert, ich gebe den Fans das Geld wieder zurück, weil das war echt nicht schön anzusehen. Das Interessanteste in diesen Phasen war dann irgendwie tatsächlich noch der sehr heftige Abflug von Stefano Colletti, der diesem Jahr ja aus der GP oder von der GP2 in die IndyCar gewechselt ist und der wirklich volles Rohr beim Restart auf der Geraden war und dann eben so ein offensichtlichen Aquaplaning bekommen hat. Das Auto schlug rückwärts in die Leitplanke ein und hob auch ab. Also der war bestimmt einen Meter in der Luft. Also das war ein richtig, richtig heftiger, kräftiger Einschlag. Und das Unfassbare war, dass das Auto, nicht nur, dass das Auto danach noch fuhr, also er ist nicht ausgestiegen, sondern er hat kurz sich gesammelt. Der Motor ist offensichtlich auch nicht abgestorben, sondern er fuhr dann mit seinem, also sah von hinten auch gar nicht so schlimm aus, mit seinem etwas ondulierten Heckflügel dann eben an die Box Und dann dachte man dann, ja, okay, ne, das Auto wird so krumm sein hinten, Aufhängung, sonstiges, der kann nicht mehr fahren. Nee, die haben dann das Auto repariert und der ist 5 Runden später tatsächlich wieder auf die Strecke gegangen mit dem Auto. Da habe ich echt gedacht, Hut ab da, Lara. Also da hat der, da hat der echt ein stabiles Auto gebaut. Also das habe ich wirklich noch nie gesehen, dass ein Auto so hart, und das war mit deutlich über 100 Kilometer. Das war also so, der hat ja auch nicht verzögert auf der Wiese. Also das war richtig, richtig schnell, das Auto. Es ist wirklich brutal hart in die Leitplanke eingeschlagen rückwärts. Aber das Auto fuhr noch.
Ja. Aber auch, es gab ja noch den anderen Unfall gegen Ende, ne? Mit Pagenaud, Hunter Ray und Bourdais. Und da ist Bourdais schon wieder das Chassis gebrochen. Echt? Du meinst, nach dem Rennen hinter seiner Schulter hätte das Chassis einen Knacks gehabt.
Oh, naja, der Unfall war natürlich auch nicht ohne. Also teilgenommen an diesem Unfall haben Hunter Ray und Pagenaud, wobei Bourdais da nur der Unschuldige war, den es dann noch mit erwischt hat. Hunter Ray hat Pagenaud auf die Wiese gedrückt.
Und ohne dann, Not.
Ohne große Not. Und da konnte Pagenaud dann auch nichts mehr machen. Das sah schon ziemlich wild aus. Er flog dann quer über die Strecke und traf eben dann Bourdais, und sein Hinterreifen war wirklich arg nah am Kopf von Bourdais dran. Also das sah schon, in der Wiederholung konnte man das sehen, das sah sehr gefährlich aus. Bourdais war auch so ein bisschen erschrocken nach dem Rennen, das konnte man sehen.
Ich meine, die Frage ist ja auch, also jede Rennserie hat im Jahr mal ein Rennen, was chaotisch ist, wo mal was schief geht. Aber wieso sind es bei der IndyCar so proportional viele? Und wieso hat man immer bei der IndyCar das Gefühl, dass es Disaster waiting to happen ist? Das ist doch Wahnsinn.
Also das Erstaunliche finde ich halt, dass es vor allen Dingen in der IndyCar tatsächlich immer bei Rennen passiert, wo die Strecke nass ist, wo es feucht ist. Also da einmal gerne, ich erinnere da auch irgendwie gerne an das Rennen, was sie vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren eben in Brasilien hatten, wo sie ja auch irgendwie keine 3 Meter fahren konnten, ohne dass wieder irgendjemand irgendwo in der Mauer stand. Also das ist irgendwie Regen und IndyCar, das geht irgendwie nicht richtig gut zusammen.
Aus welchem Oder war das in Toronto, wo es auch so stark geregnet hat?
Ja, genau. Ja. Ja, Toronto war ja auch so eine Geschichte. Wo
noch das Pace-Car mal schön in die Mauer ist.
Ja. Es ist schon erstaunlich, dass die IndyCar tatsächlich bei solchen Rennen dass da immer so ein Chaos ausbricht. Ja. Man muss die Piloten in Dainola so ein bisschen auf der Strecke in Schutz nehmen. Normalerweise, also einerseits war die Strecke teilweise eben so trocken, dass wir jetzt auch nicht mehr mit Intermediates, haben wir überhaupt Intermediates? Hättest fahren können? Ich glaube, wir haben gar keine Intermediates. Also du, die mit den Regenreifen wärst du nicht wirklich weitergekommen. Die werden die halt zerbröselt nach kurzer Zeit, weil die Strecke eben teilweise dann trocken war und es auch eine relativ breite, trockene Spur gab. Aber teilweise stand eben richtig Wasser auf der Strecke auch noch in einigen Kurven, weil da eben eine minimale Senke drin ist. Aber ansonsten ist dieser Kurs ja topfeben, ohne jegliche Bezugspunkte.
Ja, aber halt wellig wie blöd, ne?
Aber wellig. Und auch in der Zieleingangskurve stand eben auch Wasser. Und da sind halt einige, auch ohne dass sie jetzt auch, sag ich mal, groß dafür was konnten, haben halt Aquaplaning bekommen und sind halt einfach gerade ausgerutscht. Haben dann Konkurrenten mitgenommen oder wie auch immer. Da musst du dir halt sagen, wie gesagt, dann führt vielleicht mal Intermediates ein, wenn es geht. wenn sie jemand herstellen mag. Weil so war das natürlich für die Fahrer einfach nicht zu machen.
Also, ja, und da würde ich auch ganz klar noch Folgendes anmerken, was auch schon im Chat gesagt wurde: Diese Strecke ist neu. Die ist von 2011. Und da muss ich halt als Organisation IndyCar, wenn ich mir überlege, fahre ich da? Ich meine, dass es in New Orleans mal regnet, das soll mal vorkommen, habe ich gehört. Vor allem im April. dann muss ich mir doch überlegen, was passiert das? Mal fragen, wie sind die Drainagen, wie sieht das hier aus? Und dann kann ich vielleicht auch einfach mal zu dem Ergebnis kommen, diese Strecke ist nicht geeignet für IndyCars.
Naja, sie haben viel getestet. Ne? Also sie haben letztes Jahr schon in Nola getestet, sie haben dieses Jahr im März haben sie auch in Nola getestet. Also es ist nicht so, dass sie die Strecke, also dass sie jetzt einfach frisch auf die Strecke gekommen wären und gesagt hätten, so, huch, wie sieht es denn hier aus? Also die Strecke ist bekannt. Ob sie jetzt schon im Nassen getestet haben vorher, entzieht sich jetzt meiner Kenntnis. Aber wie gesagt, wir hatten, wie du eben auch sagtest, wir hatten diese Probleme in Toronto, wir hatten sie auch an anderen Strecken schon. Das heißt, in dem Moment in Brasilien, eben sobald es nass wird, gibt es immer wieder Probleme. Gibt es immer wieder Probleme in der Indycar. Das ist mir nicht so ganz verständlich, weil das sind ja auch keine, das sind ja auch keine Fahrer, die jetzt zum ersten Mal im Auto sitzen. Ne? Oder die kennen ja auch teilweise eben auf feuchter Strecke zu fahren. Das sind jetzt keine NASCAR-Piloten. Also von daher verstehe ich das schon nicht so ganz. Ich meine, das ist immer so ein bisschen, das finde ich immer ganz lustig bei den Kommentatoren, die dann, sobald es anfängt, nass zu werden, sofort die europäischen Fahrer rausheben. Die sagen, ja, die kennen das ja. Die fahren ja immer ganz viel im Nassen. Aber so ein bisschen, pff, ja.
Ja, das mit den Intermediate-Reifen ist ein Argument, finde ich. Wie ist denn das in der japanischen Superformula? Haben die Intermediate-Reifen?
Überfragt.
Aber ich frage, die fahren wirklich oft im Regen.
Ja, ja, eben.
Ja,
ne?
ja, die fahren ja auch,
wenn ja, aber die Indica,
steht.
Ja, die Indica kann sich ja die Inters von der Formel 1 leihen. Die benutzen die ja nicht, habe ich gehört.
Selten, ja, weil die Slicks meistens, wenn sie die Soft zumindest haben, kannst du damit auch ganz gut leben. Die Intermediates hast du meistens immer nur für ein paar Runden, die du aufziehen kannst. Also die leben nicht so lange. Es gibt von Michelin ja die profillosen Intermediates, die in der WEC eingesetzt werden. Ist ja auch eine Möglichkeit, die man da nutzen kann. Also von daher, also es gäbe sicherlich genügend Möglichkeiten. Was man da macht, das sind Goodyear-Reifen, die benutzen, ne? Das bin ich gerade. Firestone, also Bridgestone. Das ist im Grunde, Firestone ist zwar amerikanische Marke, aber gekauft von Bridgestone. Also im Grunde genommen wissen die Japaner ja, wie Intermediates gehen. Also
ich glaube, Yankee haut uns gerade, dass wir das nicht wissen.
Ja, ich glaube auch, wenn er zuhört. Entschuldigung. Weiß ich jetzt wirklich nicht, ob wir Intermediates haben, aber ich glaube ja. Was fahren die denn in der Superformula? Das ist der nächste Punkt. Aber hey.
Die müssen Bridgestones fahren.
Ich glaube auch. Yankee, wenn du zuhörst, du schreibst ja deine Vorschau für Freitag von der Superformula. Siehst du, es sind noch zwei Fragen, die es zu beantworten gibt. Fahren sie Intermediates und welche Reifenmarke ist das eigentlich? Aber das war schon so ein bisschen. Also mir tat es halt ein bisschen, wie gesagt, für die Fans leid, wobei ja so viele Tribünen an der Strecke gab es ja auch nicht. Aber das tat mir schon so ein bisschen für die Fansleitung. Ich meine, du fährst da irgendwie raus und guckst dir das an und zahlst Eintritt und dann fahren sie, wie gesagt, 15 Runden oder 16 Runden Rennen und danach geht es dann irgendwie im Zwei-Runden-Takt Cautions und dann ist irgendwie ganz Schluss. Weil sie nichts mehr machen können, das fand ich schon ziemlich, ziemlich betrüblich.
Meine Frage, war das wirklich so schlimm, auch beim Zuschauen, dass diese Strecke ganz flach ist und überhaupt nichts da steht?
Also, sie hatten das Gute, also ich fand es jetzt auch nicht so, also die Strecke an sich, in den Onboards sieht sie allein schon deswegen schwierig aus, weil du keine Referenzpunkte hast.
Das ist eine bessere Kartbahn irgendwie.
Ja, es ist so ein bisschen eine Kartbahn, sie ist aber nicht schlecht. Also sie hat durchaus ein paar interessante Ecken. Sie ist sicher, dadurch, dass rechts und links irgendwie 10 Quadratmeter Wiese ist. 10 Quadratkilometer, nicht Meter. 10 Quadratkilometer Wiese rechts und links ist sie relativ sicher. Also die Auslaufzonen sind auch groß genug. Ich war ein bisschen überrascht bei der Übertragung. Das ist ja immer so ein bisschen schwierig dann für einen Sender, wie stellst du deine Kameras da auf? Ne? Und das hatten sie aber sehr gut gelöst. Also sie hatten sie offensichtlich auf relativ hohe oder mit Krähen gearbeitet, auf hohe Positionen gestellt, sodass es jetzt nicht so auffiel, dass die Strecke so eher flach ist. Aber sagen wir mal so, wenn sie nicht mehr im Indycar-Kalender auftaucht, ist die Trauer nicht so groß.
Ja, allerdings, testen können sie da ja noch, wenn sie wollen.
Genau, wir können ja testen, ist nicht so schön. Aber wie gesagt, es ist fahrerisch keine schlechte Strecke, glaube ich. Also ich habe es ja jetzt noch nicht im Simulator oder so gehabt, aber ich fand es wirklich so, was ich so on board gesehen habe, fand ich es wirklich nicht schlecht. Kann man sich antun. Die Indycars sind doch am nächsten Wochenende wieder unterwegs.
In Long Beach.
Quasi der Traditions-Grand Prix. Jetzt kommt wieder diese hübschen Vergleiche Monaco und der USA und so.
Check.
Check, genau. Also da sind sie auf jeden Fall am Sonntagabend relativ spät deutscher Zeit unterwegs. Das ist ganz gut, aber überschneidet sich immer noch mit der NASCAR in Bristol, die aber da, glaube ich, noch nicht fertig sind, in der Endphase sind, aber man kann zumindest das Rennen in Long Beach sich dann, also zumindest die Schlussphase, denke ich mal, kann man sich auf jeden Fall noch anschauen, wenn die in Bristol keine Verzögerung wegen Regen oder sonstigen Sachen haben. Ja, Long Beach Strecke kennen wir, da gibt es nichts, hat sich auch sonst nichts getan. Ob man da jetzt ein paar Wellen rausgenommen hat oder nicht, werden wir dann am Wochenende sehen. Denn nicht nur die IndyCar ist am Wochenende in Long Beach unterwegs, auch die USCC meldet sich nach dem Rennen in Sebring zurück. In Long Beach starten allerdings nur die Prototypen und die GTLM, also die GTEs. Der Rest, also die LMPCs und die GTCs, die müssen zu Hause bleiben. Da gibt es nicht genügend Platz an der Strecke, um alle Teams unterzubringen. Das führt dazu, dass wir ein Starterfeld von exakt 18 Autos haben, was erstaunlich wenig ist. Wobei es 10 aus der Prototypenklasse sind und 8 GTLM. Also recht übersichtlich, was da
am Wochenende ist. Ich wollte gerade fragen, in jeder Klasse, aber anscheinend ja nicht.
Nee, es ist echt recht übersichtlich. Naja, es fehlen natürlich die beiden ESM, Extreme Motorsport LMP2s, weil die auch nicht mehr dieses Jahr antreten werden in der USCC. Ich glaube, Petit Le Mans noch oder so. Aber dadurch, dass, also die haben ihre Autos halt jetzt nach Europa gebracht und haben sitzen in einem alten GP2-Gebäude oder von einem ehemaligen GP2-Team haben sie sich die Hallen jetzt gemietet und sitzen da drin und die Autos sind auch da und werden dann dementsprechend für die Rennen vorbereitet. Scott Sharp hat nicht 4 Autos, die er, also 2 in den USA und 2 hier, die er dann immer benutzen kann. Das ist auch ein bisschen teuer, weil er dann immer doppelte Motoren und so weiter brauchst. Deswegen ist ESM nicht dabei. Ebenfalls nicht dabei ist Tracy Crone mit seinem LMP2. Das liegt daran, weil er es natürlich zeitlich nicht schafft, das Auto innerhalb von einer Woche aus Silverstone nach Long Beach zu bringen und dann auch noch die nötigen Änderungen für die USCC da im Auto wieder vorzunehmen. Die haben immer so leicht unterschiedliche BOPs etc. und auch Aero-Kits. Also von daher fehlt das Auto außen. Also 3 Autos, die schon mal fehlen. Ganassi bringt weiterhin auch immer nur ein Auto an den Start, nicht mehr 2. Das fehlt dann auch. Der eine Wagen, also dadurch kommen wir halt zu einem relativ schmalen Starterfeld in der LMP, also in den Prototypen, wobei 10 Autos halt jetzt auch nicht die reine Wahrheit sind. Das ist zum einen der Delta Wing, über den hatten wir eben schon gesprochen. Der hat es in Sebring ja noch nicht mal aus der Start-Einführungsrunde geschafft, stand da schon an der Box. Und die beiden Mazda mit dem Serien-Dieselmotor, den sie da eingebaut haben und dem alten Lola, was ist das, Lola B8, B10 Chassis. Das ist ja jetzt auch schon ziemlich in die Jahre gekommen. Sind natürlich chancenlos im Rennen. Also im Grunde genommen sehen wir 7 Prototypen, die sich da um den Sieg prügeln werden. Auch in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Kann man sich aber eher angucken. Rennen geht kurz nach 1 los, geht auch nur 100 Minuten. Das ist nicht die üblichen 2 Stunden, 45 Minuten oder 3 Stunden, die man bei anderen Rennen hat. Das ist in Long Beach immer ein bisschen kürzer. Ich glaube, nach 3 Stunden wäre auch kaum noch jemand übrig, den du da irgendwie sehen könntest. Aber was vom letzten Wochenende noch irgendwie? Ich hatte nur das Gefühl, ich habe was...
NASCAR also, natürlich.
Genau, die NASCAR fehlt uns so ein bisschen, aber ich habe es nicht gesehen. Keiner hat es irgendwie gesehen. Jimmy Johnson hat gewonnen. Vor Kevin Harvick. Ja.
Ist damit jetzt auch ein Chase? Harvick war wieder unter den ersten 2.
Es stimmt, war wieder unter den ersten 2 und der Herr Johnson ist damit im Chase. Das ist ja dann schon mal auch nicht ganz unwichtig für das alles weitere. Achso, ein Thema, über das wir natürlich noch reden wollten, bevor wir uns nochmal aufs nächste Wochenende stürzen, war das Thema Nordschleife und das Thema Tempolimit auf der Nordschleife. Wir hatten ja mehrfach darüber berichtet. Ich hatte am letzten Wochenende auch noch ein kurzes Stück reingestellt. Die Sache ist jetzt diese, für alle, die es nicht so ganz verfolgen, ist jetzt diese, dass die GT3s oder alle Klassen wieder erlaubt sind auf der Nordschleife, aber die es ein Tempolimit geben wird. Das beträgt 200 Kilometer an der Unfallstelle, also am Flugplatz, 250 Kilometer am Schwedenkreuz, 250 Kilometer auf der Döttinger Höhe und glaube auch dann unten Antoniusbuche oder so. Also über diesen Punkt Tempolimit gibt es ganz offensichtlich sehr viel Streit, also nicht nur jetzt bei den Fans, wo viele sagen, was hat denn das noch mit Motorsport zu tun, wenn ich irgendwie ein Tempolimit habe. Selbst unter den Fahrern ist es sehr umstritten. Daher mal die Frage in die Runde, was haltet ihr denn davon?
Also ich finde, man musste was tun und das Tempolimit soll ja jetzt auch nur eine Übergangslösung hoffentlich sein. Aber an sich ist natürlich ein Tempolimit auf einer Rennstrecke ein absolutes No-Go. Weil dann kann man irgendwie jedes Auto an jede Rennstrecke anpassen. Ganz übertrieben gesagt, kann ich dann auch mit Formel-1-Fahrzeugen auf dem Go-Kart-Kurs fahren, wenn die alle nur 50 fahren dürfen. Also ein Tempolimit auf einer Rennstrecke, das impliziert ja eigentlich, dass die Rennstrecke nicht für die Art von Autos geeignet ist, für die das Tempolimit gilt. Und wenn das der Fall ist, dann dürfen die Autos da einfach nicht fahren. Und das hat halt auch mit Motorsport nicht mehr so viel zu tun, wenn es dort irgendwo ein Tempolimit gibt.
Also das Tempolimit gilt für alle, ne? Also das ist, gilt nicht nur für diese Klassen.
Ja gut, aber einige können gar nicht erreichen,
oder? Ja, ja, klar, einige kommen gar nicht auf die 200 Kilometer oder 250 Kilometer.
Natürlich ist an dem Punkt.
Richtig.
Also deswegen, also als kurzfristige Lösung, ja, als langfristig, das kann nicht die langfristige Lösung sein. Vor allem, es ist ja quasi ein Selbsteingeständnis, dass die Strecke so nicht zu den Autos passt.
Ja.
Also schlichtweg, das ist es ja. Und wenn das so ist, dann dürfen sie da meiner Meinung nach halt nicht fahren, bis ich die Strecke so verändert habe, dass sie dort fahren können.
Also einen kurzfristigen Kompromiss, finde ich, kann man das machen jetzt, um die anstehendes 24-Stunden-Rennen und so über die Bühne zu kriegen. Aber ich glaube, entweder muss man die GT3s verbieten auf der Nordschleife oder die Nordschleife richtig teuer umbauen. Das wird nicht passieren.
Also, von wegen kurzfristige Lösung, das wird nicht nur eine kurzfristige Lösung sein. Und zwar nämlich genau aus dem Grund, dass eine schnelle Lösung für die GT3s in dieser Saison einfach nicht möglich ist. Also, wir werden das Tempolimit, bin ich mir ziemlich sicher, bis zum Ende des Jahres sehen.
Ja, ja, das schon, aber jetzt nicht für in alle Zukunft.
Nein, also jetzt nicht für 2016. Also da wird man sicherlich dann eine andere Lösung gefunden haben.
Das ist eben die Frage, was 2016 passieren wird, finde ich.
Also das ist obliegt, also ich meine, erstmal muss man natürlich die Untersuchungsberichte abwarten von der Staatsanwaltschaft beziehungsweise auch vom DMSB, was dabei rauskommt. Und erst wenn diese Untersuchungsberichte vorliegen, wird man, sage ich mal, sich darum kümmern, welche Maßnahmen man beschließt, offiziell. Inoffiziell weiß man natürlich ungefähr, an was es liegt. Ja? Also es ist ja, wie gesagt, nicht das erste Mal passiert, dass ein Auto an der Stelle oder an anderen Stellen abgehoben ist. Und man weiß, dass es offensichtlich dass bestimmte Autos offensichtlich Probleme haben. Das heißt, man muss da irgendwie gegenwirken. Ich kann mir nur zwei Dinge vorstellen. Also man weiß auch, dass die Geschwindigkeiten runter müssen. Das ist auch ziemlich einhellige Meinung bei vielen Fahrern. Es gibt dann eben so andere Meinungen, wie eben von Jürgen Ahlsen, der eben sagt, Motorsport ist halt gefährlich, müsste halt mit leben, wenn es ein paar Tote gibt. Der Meinung bin ich nicht. Das finde ich eher so ein bisschen, sollte man nicht so argumentieren. Ja, auf jeden Fall wird man, also was für Möglichkeiten gibt es denn? Du musst einerseits, kannst du sagen, okay, wir machen die GT3 langsamer. Das geht ganz simpel über einen Air Restrictor. Ein bisschen mehr Gewicht, ein Air Restrictor, dementsprechend anpassen. Die Daten liegen ja beim DMSB vor, die können diese BOP dann quasi machen. Dann hast du die GT3s wieder eben auf 8,25, 8,30, was ja offensichtlich eine vertretbare Geschwindigkeit insgesamt ist. Nur 8,25 fahren auch die Cup Porsche bzw. Cup 2 Gruppe. Also das heißt, wenn du anfängst, da rumzufummeln in dem Bereich, dann musst du alle langsamer machen. Also das heißt, du musst durch die Bank alle Klassen quasi im Niveau 20 Sekunden langsamer machen.
Ja,
wie das gehen soll.
Die Frage ist, ob das den Kern der Sache überhaupt trifft, was dort gemacht wird. Ich meine, ich glaube, was bei diesem Unfall teilweise außer Acht gelassen wird, ist, dass hier ja ein Zuschauer ums Leben gekommen ist und kein Rennfahrer. Also, genau. Das wird teilweise einfach komplett außer Acht gelassen. Da auch dieser Uwe Arzt-Kommentar, ja, Rennfahren ist gefährlich, das mag vielleicht für die Rennfahrer gelten.
Jürgen war es, nicht Uwe.
Entschuldigung, Jürgen, das mag vielleicht für die Rennfahrer gelten, die sich in die Autos setzen mit diesem Gefühl, was sie ja auch wissen, Berufsrisiko, wenn es ganz blöd läuft, passiert was, aber das gilt auf keinen Fall für die Zuschauer an der Rennstrecke. Und das ist das, was hier teilweise so ein bisschen vergessen wird. Ich meine, da hat der Nürburgring jetzt auch Maßnahmen angekündigt, man will sich ja irgendwie die Zuschauersituation angucken, mehr Ordner, Zuschauerbereiche sperren. Ja. Aber auch das sollte man ja nie außer Acht lassen, dass hier bei dem Unfall eben kein Rennfahrer zu Schaden gekommen ist, sondern ein Zuschauer oder mehrere Zuschauer zu Schaden gekommen sind. Das wird, glaube ich, teilweise so ein bisschen vergessen.
Ich frage mich auch ein bisschen, wenn man bei einer GT3 zum Beispiel jetzt die Rundenzeit irgendwie hinkriegt, durch Beschränkung die 20, 30 Sekunden langsamer zu machen, wird das ein Abheben komplett unterbinden?
Naja, gegen das Abheben kannst du natürlich noch ein bisschen was anderes machen. Du kannst eine Minimumlast auf der Vorderachse fordern. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, dass man eben sagt, um eben mehr Gewicht auf die Vorderachse zu verschieben. Du kannst versuchen, das aerodynamisch auch ein bisschen mehr in den Griff zu bekommen. Wobei es natürlich schwierig ist, weil jedes Auto natürlich anders aufgebaut ist und andere die Aerodynamik hat. Also das wird auch nicht so leicht. Aber du kannst, wie gesagt, übers Gewicht kannst du natürlich schon eine ganze Menge machen, dass das Auto vorne nicht mehr so abhebt. Das kein Problem ist. Was Zuschauer angeht, ja, die haben jetzt angefangen oder beziehungsweise jetzt auch schon beim Qualifikationsrennen waren etliche Zuschauerbereiche gesperrt, die es vorher noch offen war, also im Bereich Flugplatz, teilweise Schwedenkreuz komplett an der Seite. Ich weiß nicht, wo sonst noch jetzt überall gesperrt wurde, man wird sich sicherlich auch noch weitere Zuschauerbereiche angucken. Das ist irgendwie eine Lösung. Aber ich gehe, glaube ich, immer noch am Kern des Problems vorbei, dass du einfach eine Rennserie hast oder eine Rennklasse hast, die zu schnell ist für die Nordschleife.
Ja. Punkt. Ja, dann wäre aber für mich die einfachste und schnellste Lösung wäre zu sagen, GT3 lasse ich nicht auf die Nordschleife. Genau. Ich meine, ich habe Regularien, ab denen ich gewisse Klassen einfach nicht auf Strecken lasse, so wie ich halt manche Strecken einfach keine Formel 1 oder generell Formelwagen nicht drauf fahren lasse, sollte man sich bei dem Tempo, was die GT3 mittlerweile halt einfach erreicht hat, vielleicht auch mal überlegen, ob es sinnvoll ist, auf welchen Strecken man mit GT3 so alles fährt. Ich meine, okay, ich habe jetzt, wenn ich jetzt mir die britische GT-Serie ansehe und auf welchen Strecken da teilweise gefahren wird, ne? Das ist vielleicht auch noch wieder ein anderes Thema, aber ich meine, ich könnte auch einfach sagen, ich fahre auf der Nordschleife nicht mehr mit GT3. Das wird jetzt vielleicht einigen Leuten nicht passen, aber ja, da sind Zuschauer zu Schaden gekommen irgendwas muss ja falsch gelaufen sein.
Also da ist mit Sicherheit was falsch gelaufen und wie gesagt, ich bin auch der Meinung, dass die GT3s in ihrer jetzigen Form nicht mehr auf die Nordschleife passen, weil sie zu schnell geworden sind. Das Problem ist natürlich für die VLN und auch für den DMSB und für die Serie, dass die GT3 im Moment gerade die Tourenwagenserie schlechthin ist. Das heißt, alle Hersteller bauen Autos für die GT3. Und es gibt weltweit Boom-Serien im Bereich GT3. Die USCC stellt nächstes Jahr auf GT3 um. Also die GTCs werden dann zu GT3s, die sie dann wieder abspecken müssen, damit sie die GTLMs nicht überholen. Also es wird eine ganze Menge Serien, die eben damit machen. Die British GT, die du angesprochen hast, fährt mit den GT3s in Olden Park, ja. Wo du dich dann auch schon fast fragen musst, so, ist das nicht auch schon ein bisschen fahrlässig?
Also ich weiß das zufällig, ich glaube letztes Jahr, da ist sogar einer aus einem Golf Cup, ja, aus einem Golf Cup hinten in den Wald runter.
Ach so, ja.
Durch eine Absperrung hinten in den Wald runter. Am nächsten Tag war dann Rennen mit GT3s, also...
Die Briten sind da manchmal auch etwas rustikal, was das angeht. Ich meine, auch die Brands Hatch Indie-Strecke kannst du normalerweise nicht mehr mit dem GT3 fahren oder Croft oder andere Strecken. Das ist dann schon so ein bisschen.
Das muss man ganz klar sehen. Wenn sie die GT3s von der Nordschleife verbannen, dann fällt das 24-Stunden-Rennen sicherlich in seiner Außenwirkung, im ganzen Marketing und in seiner Größe zurück.
Du verlierst alle Hersteller. Ne?
Ja, also das.
Bis auf Aston Martin, die halt den GT4 ja schon seit Ewigkeiten immer an dem Start haben, verlierst du halt. Na, auf der anderen Seite ist es eben auch der Punkt, gut, die Hersteller sind ja offiziell so als ja gar nicht vertreten. Die machen das halt über ihre Teams. Aber es ist ja nicht das Audi-Werksteam oder das Porsche-Werksteam. BMW hat es halt mal über Werksteams gemacht, macht jetzt eben auch über Mark VDS. Die Sache ist halt, wo willst du, also für die Veranstalter ist natürlich eben die Frage, was willst du jetzt machen? Also willst du jetzt die GT3s verbannen, weil das die einfachste Lösung wäre? Du auf einen Schlag hättest halt die Cup-2-Autos, die schnellsten sind. Die kann man jetzt auch noch ein bisschen runterregeln. Das kannst du über einen Air-Restrictor machen, das ist relativ simpel, ohne dass du da groß eingreifen musst. Also und dann bist du halt wieder bei 830, 835 irgendwo angelangt und bist irgendwo in einem Anführungsstrichen sicheren oder in einem sichereren Bereich. Hast aber, wie gesagt, keine GT3s mehr und hast dementsprechend dann auch nicht mehr die Fahrer, die GT3s bewegen, weil es ist ja halt schon die Creme de la Creme der Tourenwagenpiloten, die da jedes Jahr, nicht nur jedes Jahr, sondern auch in der VLN antritt. Es ist für die VLN wäre es. Also das 24-Stunden-Rennen überlebt es. Also das 24-Stunden-Rennen hat schon ganz andere Krisen durchgemacht. Da geht es ja auch um was anderes. Aber ob das, wie gesagt, VLN und der Nürburgring auch vertragen kann, wenn die GT3s nicht mehr da sind im Moment, das ist wieder eine andere Frage.
Also überleben schon, aber die mediale Aufmerksamkeit und so wird einfach geringer. Das wäre halt der Fall, eben wenn da die Hersteller nicht mehr mit ihren Satellitenteams vor Ort sind. Und natürlich, aus Sicht des Rings, würde ich das auch nicht wollen. Nur sind wir halt, glaube ich, an dem Punkt angelangt, wo ich das quasi machen muss. Weil, wie gesagt, meiner Meinung nach ist dieses Tempolimit schon das Selbsteingeständnis, dass es nicht geht.
Ja. Ich glaube auch, dass das 24-Stunden-Rennen und die Nordschleife ist so einzigartig, dass es möglicherweise sogar funktionieren würde, wenn man diese schnellen Klassen verbietet.
Ja, ja.
Also der Marketing-Effekt ist jetzt nicht kleiner, nur weil die Autos ein bisschen langsamer sind. So.
Also vor Ort, also ich glaube, die Fans gehen weiterhin zum 24-Stunden-Rennen.
Sowieso.
Einige
Teilnehmer wird es auch genug geben.
Ja, natürlich, du findest auch die Teams. Wenn du jetzt halt sagst, okay, wir gehen auf GT4, ja, von dem ja alle, oder wo ja alle sagen, GT4 ist die neue GT3 und so weiter, wir gehen auf die GT4. So, wen haben wir denn da? Wer hat denn GT4-Autos überhaupt im Angebot? Porsche hat den Cayman GT4. Der lässt sich also relativ schnell umsetzen. Du hast Aston Martin. Dann wird es, ich glaube, Ferrari gibt es noch auch einen GT4. Den F458 kriegst du als GT4, glaube ich, noch. Aber dann ist halt, glaube ich, schon Schluss korrigiert. Die Ginettas, logischerweise. Sind GT4s. Aber dann ist, glaube ich.
Ja, der neue Schluss. KTM wird noch im Chat erwähnt.
Genau, der neue stimmt, KTM, ja. Richtig. Vielen Dank. Der noch, aber da war es das, glaube ich, auch, was immer dann GT4 gibt. Das heißt, von BMW, die jetzt auf den M6 gegangen sind, wird es keine GT4-Variante von geben. Vom R8 wird es keine GT4-Variante geben. Also da fallen eben ein paar deutsche Hersteller fallen da natürlich einfach weg.
Ja, aber auch jetzt nur, wenn du heute sagen wirst, okay, nächstes Jahr wird es nur mehr GT4 geben, ein Jahr Zeit, da kann man schon was machen. Und wenn man 2 Jahre sich Zeit nimmt, kann man erst recht was machen. Dann kommt es halt nach einer Zeit wieder zurück. Dann baut man halt
ja, naja, das ist die Frage. Willst du das als Hersteller machen? Guck mal, natürlich kriegst du irgendwie ein paar, also erstmal die Teams, die in der VLN am Start sind, also die jetzt betroffen wären eben von Audi, das ist das WRT-Team, also das Belgische mit den beiden, plus noch 2, 3 andere, die mitfahren. Dann ist es bei Mercedes, ist es Rowe, Black Falcon, HTP ist ja schon zu Bentley gewechselt. Dann, also jetzt was nur deutsche Hersteller angeht, bei BMW ist es Mark VDS und Schubert. So, das sind aber auch alles Teams, die die GT3s in anderen Serien einsetzen. Ne? Also die fahren ja teilweise eben auch die andere, also in der Blancpain-Serie oder in sonstigen GT3-Serien, die sonst so unterwegs sind in Europa oder weltweit. Für die Teams ist es ja die Frage, lohnt es sich quasi nochmal ein GT4 zusätzlich einzusetzen?
Das ist die Frage, aber es muss auch nicht das Team sein. Es ist ein anderes Team dann.
Die Hersteller verdienen halt im Verkauf der GT3s. Also das sind ja im Grunde genommen, ist es ein Kundensport. Auto, ein sehr teures für eine 500.000. Aber davon verkaufen sie dann halt eben pro Jahr eben, was ich, 80, 90 oder 100 Stück. Das ist halt eine ganze Menge Kohle, die du damit machst. Mit einem GT4, wo es keine richtigen Serien für gibt, weil alles auf GT3 eben hochgeht, GT4 verdient sie nichts. Also warum sollst du die Mühe machen, GT4 zu entwickeln?
Wenn du sagen kannst, ich habe die 24 Stunden vom Nürburgring gewonnen, ist es egal, was das für eine Klasse ist. Am Ende.
Also, nicht mehr, wenn du nicht mehr die Aufmerksamkeit hast.
Wer sagt, dass das wegfällt? Also, es ist immer noch, ich glaube, es ist auch mit langsamen Autos, es ist nicht weniger Spektakel.
Nein, völlig, völlig d'accord. Die Frage ist, wie viel musst du investieren, um einen vernünftigen GT4 auf die
Beine zu stellen? Genau. Und ist es so schlimm?
Das ist teuer, klar, kostet das nochmal Geld. Natürlich, das kostet das Auto jetzt erstmal, das Auto kostet, also die Autos, die da rumfahren, kosten ja, wenn du sie aus dem Hersteller. Vom Hersteller wegkaufst, kosten ja schon für die Straße 160.000 bis 250.000 Euro. Um das Auto GT4 mäßig auszustatten, bin ich jetzt überfragt, was das nochmal kostet, aber ich denke mal,
nochmal so mal einen
guten Huni wirst du irgendwie, also jetzt, ich meine jetzt nicht 100.000 Euro, sondern gute 100.000 Euro wirst du mit Sicherheit nochmal hinlegen müssen, um das Auto eben auf einen vernünftigen Stand zu bringen. Dann liegst du irgendwie auch so bei 300.000, 350.000 Euro. So, und du musst halt die Entwicklungskosten und. Und dann, wie viele GT4-Serien gibt es weltweit?
Na, wie entwickelt sich es in der Zukunft? Also wie es heute aussieht, finde ich, hat da natürlich auch Bedeutung, aber untergeordnet. Ne? Das ist die Frage, in welche Richtung geht es? So, wenn man sich heute schon sagt, dass die GT4 die neue GT3 ist,
ja, aber
könnte die Nordschleife mit der VL-Ender ja vorne weggehen irgendwie. Ne?
Ja, aber das wird, wenn es denn stattfindet, also wenn die GT4 die neue GT3 wird, und die GT3 die neuen GT2 werden, ja, ich meine, guck mal, die GT, es gibt ja im Grunde genommen keine Serie mehr, mit der GT2 fährt. Das ist ja nur noch die ACO-Serie.
Ja. Ja,
also USCC und ELMS und
WEC.
Und WEC, genau. Das sind so die 3-4 Serien, die es gibt, die eben dementsprechend noch mit dem GT2 fahren. Ich glaube, ansonsten gibt es weltweit keine Serie mehr, wo GT2s unterwegs sind, auch weil sie zu teuer geworden sind. Sind ja auch nur noch Werkseinsätze. Es macht, genau. Macht ja keiner mehr. Ein Privatteam kann sich das sowieso kaum erlauben. Also, der ACO will aus diesen oder jenen Gründen irgendwie keine GT3s haben, warum auch immer. Ist mir auch nicht so richtig klar, warum, aber gut. Also die GT2 wird es noch eine Zeit lang geben, die GT3 wird es in der, die wächst ja gerade eher noch. Wie gesagt, die USCC steigt nächstes Jahr um. Es wird andere Serien geben, die sicherlich noch zusätzlich, auch nationale Serien, die größer werden im GT3-Bereich. Also da wird eine ganze Menge sich noch tun. Also es gibt im Moment keinen Druck, das zu machen. Und wir reden hier auch nur über die Nordschleife. Das ist gut, jemand hat noch den Slowakia-Ring erwähnt, das ist richtig. Da hat man halt diese dänische Kuppe da über die Brücke gebaut, die so steil abfällt, dass die Autos da abheben. Aber da hebt jedes Auto drauf ab. Da heben ja sogar die WTCCs ab. Also das ist jetzt nicht unbedingt schuld. Und das will was heißen. Naja, es ist jetzt nicht zwingend schuld irgendwie der GT3, dass sie da abheben, sondern das ist einfach so stark, oder dieser Abfall an der Kuppe ist einfach so stark, dass da fast jedes Auto abhebt. Da haben sie auch bei den Formelautos, haben sie auch mal Schikane noch vorgebaut. Aber ansonsten kommen die Autos auf allen Strecken klar. Also es gibt überhaupt gar keinen Grund, warum irgendjemand oder auch die Hersteller jetzt sagen sollten, okay, weil jetzt auf dem Nürburgring funktioniert es nicht mehr, dann besorgen wir uns, dann machen wir halt jetzt GT4.
Nee. Es ist halt die Nordschleife. Ne? Die Nordschleife, also selbst wenn man das Geld hätte, man will sie doch gar nicht umbauen. Man will doch diese Hügel gar nicht abschleifen. Das wäre ja doch irgendwie ein Wahnsinn.
Nein, aber das Problem ist ja auch bei den GT3s und den GT4s, in Deutschland mag die Marketingwirkung schon da sein, aber konstruierst du jetzt extra ein GT4 auch im Hinblick auf den internationalen Markt quasi nur für ein paar Rennserien, die eh kaum Aufmerksamkeit bekommen, wie die GT4 EM und ich glaube, es gibt auch noch einen Cup.
Eine Blancpain gibt es noch.
Blancpain gibt es noch.
Aber wie gesagt, Rennserien, die eh kaum Aufmerksamkeit bekommen und für das eine Rennen auf der Nordschleife oder baust du einen GT3, den du in 20 Serien einsetzen kannst, wo du eine gute Chance hast, dass die Aufmerksamkeitsstreuung viel höher ist, weil effektiv ist ja Motorsport-Marketing. Darauf läuft es ja hinaus.
Naja, bei diesen Kundenverkaufsschemata ist es eben nicht ganz so. Ne? Also wenn man dann wirklich irgendwie, ich weiß nicht, von dem R8 haben sie ja mittlerweile auch an die 100 Stück verkauft. Ne?
Ja.
Und das ist wirklich Geschäft. Ne? Also das Marketing richtig, auch, ne? Aber es ist wirklich Geschäft, indem man die Autos verkauft.
Ja, das ist beides. Ja, beides.
KTM GT4 ist auf jeden Fall auch so. Ne? Also da geht es jetzt nicht darum, die Marke KTM zu stärken. Sondern die wollen ihre Dinge verkaufen, ihre Xbox.
Das ist natürlich immer eine Mischung aus beidem. Ne? Einerseits willst du natürlich die Marke ein bisschen bekannter machen. Wenn KTM jetzt plötzlich mit dem GT4 alles in Grund und Boden fährt, dann.
Aber die haben ja gar kein Straßenangebot. Ne? Also ein Motorrad kann man halt kaufen.
Ne? Ja, gut, aber es hilft natürlich der Marke. Und wenn du jetzt so ein GT4 hast, der plötzlich irgendwie sehr schnell ist, dann kommen natürlich Teams und sagen, hier kaufe ich. Mache ich und bringe ich auf die Strecke. Also aber wie gesagt, es gibt keine GT4-Serien, deswegen wird das nicht passieren. Natürlich ist Marketing jetzt zu sagen, die Nordschleife ist natürlich super wichtig, auch gerade für die deutschen Hersteller. Auf der anderen Seite haben sie sie jahrelang auch ignoriert, bis 2009 oder 2010, als die GT3s eben zugelassen wurden, haben sie sie jahrelang ignoriert und da sind wir auch alle mit glücklich geworden. Beziehungsweise da ist irgendwie auch niemand, also nicht mehr oder nicht weniger Autos verkauft. Wenn jetzt die 24 Stunden an der Nordschleife wegfallen für Audi, Porsche und Mercedes und BMW und Bentley, dann können sie immer noch sagen, naja gut, aber wir haben die 12 Stunden von Bathurst gewonnen. Ne? Das wäre auch schon mal nicht schlecht. Oder im nächsten Jahr dann eben die 24 Stunden von Daytona. Oder die 10 Stunden bzw. 12 Stunden von Sebring. Oder das Petit Le Mans. Oder die 24 Stunden Spa. Wo es ja noch ein GT3-Rennen auch länger geben wird. Also es gibt genügend Rennen mit guten Namen, die du da eben noch anführen kannst. Da brauchst du nicht zwingend. Natürlich ist es schade, wie gesagt, weil natürlich jeder irgendwie gerne sagt, ich war Gesamtsieger auf der Nordschleife. Aber wenn es eben nicht mehr geht, dann eben nicht. Du musst dir da als Veranstalter musst du dir halt einfach überlegen, was du stattdessen machen willst. Das ist einfach der Punkt.
Der Chat meint, der KTM GT4 kostet 120.000 Euro.
Ist ja quasi ein Schnäppchen.
Genau.
Ja, aber man muss ihn ja auch noch einsetzen und so.
Also ja, klar, die Reifen kosten dann so natürlich.
Ja, aber der billigste GT3 ist, glaube ich, der Camaro.
Camaro GT3.
Der Camaro GT3, ja, der kostet 180.000, glaube ich, bei Reiter. Kann man ihn so. Oder konnte, ich weiß nicht, ob Reiter ihn auch macht, aber man konnte ihn mal bei Reiter so von der Stange kaufen.
Basis amerikanische Technik halt.
Ja.
Der ist jetzt nicht ganz vorne zu finden.
Danach, glaube ich, was mittlerweile günstig ist, GT3s, wie jetzt auch überfragt, ich glaube, der Ferrari war gar nicht so teuer.
Ja.
Weil Porsche ist teuer.
Weil für Ferrari das ja auch wirklich mit den GT3s ein richtiges Geschäftsfeld ist. Also Ferrari macht ja mittlerweile extrem Kohle mit. Also auch bei Ferrari wirkt sich das ja auch immer noch ein bisschen stärker aus der Gesamtbilanz aus. Also das ist schon immens.
Ja, aber für Audi auch. Also ja. wie viel R18 mittlerweile verkauft wird. Und auch für Mercedes ist es ein wichtiges Geschäft. Ne? Der neue SLS. Es soll natürlich irgendwie gewinnen und dann wollen sie natürlich auch davon wieder mehr verkaufen. Und da geht es natürlich auch darum, welches Team. Ich meine, Mercedes hat, wie gesagt, dieses Jahr das HTP-Team an Bentley verloren, die komplett umgestiegen sind, eben von Mercedes auf Bentley. Und das sind dann halt dann plötzlich mal, weiß ich, wahrscheinlich 4 Autos weniger, die sie im Jahr verkaufen, was eine richtige Menge Geld ist. Also das ist dann schon wichtig. Wie gesagt, im nächsten Jahr werden sie irgendwie alle nochmal einen ganzen großen Schwung mehr verkaufen, weil eben die USCC umsteigt. Mal gucken, welche anderen kleinen Serien oder nationalen Serien es noch gibt, die in dem Bereich dann noch unterwegs sein werden. Die Nordschleife, wie gesagt, es ist schön, sie zu haben, aber du brauchst sie nicht. Und ich bin auch der Meinung, da hat Andi auch völlig recht, die Nordschleife braucht die GT3s nicht.
Ja, nur muss dann, glaube ich, dieses ganze 24-Stunden-Rennen-Konzept, was ja im Moment schon, also so wie das 24-Stunden-Rennen im Moment aufgebaut ist, ist das, also es wird halt quasi einem Realitätscheck unterzogen werden. Ich glaube, es wird es halt erstmal nach unten hauen.
Ja. Ja.
Weil halt das große Marketing-Tamtam der 5 bis 6 Hersteller wegfällt.
Ja.
Und das wird passieren und dem muss man sich halt dann einfach auch stellen und das muss einem auch klar sein. Also, das und wie gesagt, ich glaube, das muss man einfach nur im Hinterkopf behalten. Wie gesagt, ich bin auch da voll dafür, dass man die GT3s verbietet, aber ich glaube, dass es dann halt eher dann vielleicht wieder so ein Event für die Fans vor Ort wird, als na gut, jetzt ist es auch kein TV-Event, weil das TV-Frechheit ist. Aber.
Naja, gut, ich meine, fragen, solange Sport 1 sendet, übertragen sie ja schon einigermaßen. Aber ja.
Ja.
Also mir wäre es lieber, dass sie, bevor sie anfangen, die Berge abzutragen, damit die GT3s fahren können, die GT3s verbieten und dafür mal ein gescheites Glasfaser rundherum legen, damit es mal auch wirklich Fernsehbilder gibt mit halbwegs vertretbaren Aufwand.
Ja.
Ja, das müsste halt bloß jemand bezahlen.
Ja, ja, aber wie gesagt, wenn man jetzt was in einen Umbau investiert, dann frage ich mich, was da besser ist.
Ja, du, meine Rede, ich bin seit Jahren für Glasfaser um die Nordschleife, aber bezahlt halt niemand.
Bezahlt niemand, nee. Das findet sich offensichtlich auch kein Provider, der sagt, okay. Ne.
Man kann es ja auch mit Funk machen wahrscheinlich. Ne? Also das frage ich mich auch, warum sich da die Telekom nicht findet.
Das ist mit Funkrecht, haben sie, glaube ich, mal überlegt, das eben zu machen, aber das funktioniert auch nicht. Du brauchst einfach, also sinnvoller ist halt wirklich, wie sie es in Le Mans gemacht haben, Glasfaser und Ruhe ist. Aber es kostet halt 2,80 Euro, wenn du das machst. Und dementsprechend findet sich keiner, der es eben bezahlen will. Ich glaube, da waren so Summen von 20 bis 25 Millionen im Gespräch, die du da investieren musst, um Glasfaser erstmal zu legen.
Die sie mindestens einsparen, wenn es die Formel 1 jetzt nicht mehr holen.
Ja, stimmt.
Das ist
wahr. Die Formel 1. Ja, gut. Aber wie gesagt, ich sehe nicht, dass da was tut. Ich denke, die werden sich jetzt lange was überlegen und da wird es viele Gespräche mit den Herstellern natürlich auch jetzt im Laufe des Jahres geben, wie sie es weitermachen und was alles passiert. Ich hoffe nicht, dass es am Ende halt auf so einen Billigkompromiss rausläuft, mit dem dann wieder keiner zufrieden ist, sondern ich hoffe, dass sie wirklich wirklich eine vernünftige Entscheidung treffen, von der man dann vielleicht auch eben neu aufbauen kann. Also wo man dann einfach sagen kann, okay, die GT3s sind weg, wir bremsen die Cups ein bisschen ein und die SP4. Und dann schauen wir mal weiter, was wir mit den GT4s machen und was wir vielleicht auch für attraktive Programme da irgendwie hinkriegen und auch vielleicht attraktive Fahrer dann natürlich auch in die Autos reinbekommen. Das hängt natürlich auch dadurch, dass es teils eben Werkseinsätze sind, hast du natürlich auch die dementsprechenden Namen an der Strecke.
Ja.
Und die ziehen natürlich auch viele Fans an, also von daher. Ja, das wird keine leichte Geschichte, aber ganz grundsätzlich denke ich, um auf das Ausgangsthema nochmal zu kommen, dass das Tempolimit tatsächlich die einzige Lösung ist. Es gab, Dieter Weinbrück war es, glaube ich, der auf Facebook geschrieben hat, der beim Quali-Lauf dabei war, der geschrieben hat, es sei halt völlig in Ordnung, weil sie haben es ja sehr geschickt gelöst. Es ist ja nicht so, dass da plötzlich ein Schild steht, 250 und du musst dann abbremsen, sondern sie haben dieses Tempolimit mehr oder weniger so früh gesetzt oder an den Punkt gesetzt, wo das schnellste Auto als erstes 200 oder 250 Kilometer erreicht. So, in dem Moment, wo der 250 hat, muss er, drückt er halt auf den Limiter, gibt es jetzt auch zusätzlich dann eben noch und knallt dann eben mit 250 km/h weiter geradeaus, beziehungsweise um die Ecken. Die anderen Fahrzeuge können weiter beschleunigen, eben bis sie die 250 Kilometer erreicht haben. Wann sie das dann tun, ist dann deren Entscheidung. Es gibt ja einige Autos, die das gar nicht erreichen am Schwedenkreuz. Gibt aber sicherlich oder sehr viel später erreichen werden. Es gab ein paar Hinweise von Fahrern, die gesagt haben, das ist alles schön und gut, man sieht auch die Hinweise, das sind so Blinklichter, man sieht das auch alles, man wird informiert. Nur du kannst halt Richtung Schwedenkreuz wieder auf 250 hoch beschleunigen. Und das ist halt so ein bisschen Quatsch, haben einige gesagt. Ich meine, dann lässt man halt einfach vom Flugplatz oder kurz vom Flugplatz bis Schwedenkreuz einfach die 200, Punkt. Das ist für alle einfacher am Ende. Aber ansonsten scheint das ganz gut zu funktionieren.
Das kann man ja noch anpassen jetzt im Laufe der Saison, bis man sich da halt dann Ende der Saison eine größere Lösung überlegen muss. Ja, grundsätzlich muss man, glaube ich, auch einfach mal gucken, wie sich das jetzt... Ist das nächste Rennen schon das 24-Stunden-Rennen? Ja, ne?
Nee, es gibt noch
VLN-Rennen. Es gibt noch VLN-Rennen davor, okay.
Aber bin ich jetzt überfragt, ich habe Kalender nicht.
Also man muss sich dann halt mal gucken, wie das... wie sich das einfach auswirkt im Rennen. Das ist also so ein Tempolimit, ehrlich gesagt, das gab es jetzt, glaube ich, noch nie so häufig. Das ist einfach unheimlich schwer, glaube ich, zu sagen, wie sich das in so einem Rennen auswirkt. Das muss man einfach mal ausprobieren.
Ja, die Rundzeiten, hat man beim Qualifikationsrennen gesehen, sind ja dann jetzt eben so bei 8:30. Das ist ja genau da, wo sie hinwollen. Aber wie sich das dann halt mit 160 Autos auf der Strecke dann auswirkt, da bin ich dann mal gespannt. Das wird... Das wird sicherlich dann nochmal eine andere Geschichte. Aber wie gesagt, ich bin der Meinung, es gibt im Moment, also wenn man das nicht, also wenn man die GT3 und die Klassen dazu nicht hätte ausschließen wollen, das wären ja fast 50% des Feldes gewesen, mit den Cup-Autos und den GT4 und sonstigen Klassen, die da betroffen waren, dann wird man eben nicht anders als mit einem Tempolimit leben können. Und ich finde, das möchte ich auch an der Stelle mal klar sagen, ich finde das, was einige Fans da von sich gegeben haben, wie so, das ist sei kein Motorsport mehr und Schweinerei und dann sollte man es doch lieber gleich lassen und so weiter. Ganz schön kurz gedacht, um es mal freundlich auszudrücken.
Ja, schick ja auch keiner, das zu gucken. ja, ist doch so. Auf der anderen Seite, ne, wenn sie es nicht mehr mögen, dann sollen sie halt nicht gucken.
Ich finde es aber, halt auch so ein bisschen, so ein bisschen einfach wirklich extrem unschön. Ja, das dann, ich meine, da sitzen immer noch, wie gesagt, Menschen in den Autos und um die Strecke rum. Und diese Aussage so, ja, wenn sie halt zu feige sind, die Nordschleife ist halt nur was für echte Männer und so bla bla bla. Also dieses ganze Gelabere, was da so einige von sich gegeben haben, das kann ich halt absolut nicht nachvollziehen. Und das ist so kurz gedacht und so dumm auch, dass...
Ja. Ja, und vor allen Dingen, also mal abgesehen von dem Punkt, dass da ja wirklich Menschen sitzen, wie du sagst, in und um die Strecke, für Nissan ist das Ganze jetzt schon eine totale Katastrophe. Also, wenn die Hersteller haben auch keine Lust mehr in der heutigen Zeit, und bei der VLN ist das ja nun mal so, alle paar Monate zu lesen, dass Automarke XY in einen schweren Unfall mit Verletzten verwickelt war. Also das wollen die Hersteller auch nicht, und es ist nun mal so, dass sich in der VLN relativ häufig Fahrer verletzen. Bei Unfällen.
Es kommt natürlich, es liegt an der Natur der Strecke. Ne? Das ist
natürlich, aber das macht es ja nicht besser. Also
das macht es nicht besser, aber jetzt natürlich hat es schwere Unfälle gegeben, aber es ist, sage ich mal, also tödliche Unfälle hat es ja extrem selten gegeben, sagen wir mal so. Natürlich ist die Nordschleife eine Strecke, wo sowas. Wo schwere Unfälle, Nikolas kennt ihn nicht, ist ja auch an dem Wochenende schwer verunglückt, wo sowas eben schon mal passiert, dass Menschen dann mit Knochenbrüchen und so weiter anlegen. Aber da ist es tatsächlich, finde ich, das Argument, es ist eben die Nordschleife. Das kann eben passieren, man muss eben alles tun, damit die Sicherheit gewährleistet ist. Das finde ich dann schon wichtig. Ja, also dazu sagen, wir wollen keine Veränderungen an der Nordschleife, ja. Müsst ihr halt mit leben.
Ja, also was anderes sage ich ja auch nicht, aber das genau dieser Grad, also man muss ja dann eben was für die Sicherheit tun und man kann dann nicht sagen, hier, das ist halt die Nordschleife, wir machen das hier so weiter und dann fahren wir hier so weiter und dann geht das jetzt so weiter, weil das nicht, also wenn man jetzt ein weiter so sagen würde, was ja zum Glück nicht getan wird, dann könnten wir die, dann ist es nicht eine Frage, ob der nächste Unfall kommt, schlimm, sondern nur wann.
Naja, das ist ja auch dieser Unfall, so wie er passiert ist, war ja eher in Anführungsstrichen untypisch. Also damit jetzt war ja so nicht zu rechnen. Ich hatte eigentlich mit, wenn man sich vorstellt, was da hätte passieren können, denkt man sicherlich an andere Sachen. Da waren ja auch schwere Unfälle von GT3s in den letzten Jahren, auch auf der Döttinger Höhe, auch im letzten Jahr. Also von daher war dieser Unfall sicherlich sehr, sehr ungewöhnlich. Dass irgendwie ein anderer Unfall hätte passieren können zwischen GT3s oder zwischen Klassen etc., das ist gar keine Frage. Nun ja, wir werden sehen, wie die Herren, Damen und Herren sich entscheiden. Bis dahin gilt eben dann dieses Tempolimit. Und ich denke, das ist zumindest jetzt erstmal für den Übergang eine einigermaßen vernünftige Lösung. Ich werde aus der Regie darauf hingewiesen, dass wir uns wieder der 2-Stunden-Grenze nähern. Gehe heute wieder schnell. Von daher nur ein ganz, ganz, ganz kurzer Blick auf das, was uns am Wochenende erwartet. Wir haben den Doppelheader mit der Formel 1, hatten wir erwähnt. Diesmal eben zu vernünftigen, in Anführungsstrichen, zu vernünftigen Übertragungszeiten, nämlich am frühen Abend, ich glaube um 5 Uhr geht's los. Bei der Formel 1, wir hatten die USCC erwähnt, die in Long Beach unterwegs sind und natürlich auch die IndyCar, die am Sonntagabend unterwegs ist. Vorher, wie gesagt, die NASCAR in Bristol, was sicherlich ein sehr, sehr schönes Rennen wieder werden wird. Wer für Frühaufsteher gibt es auch Rennen, allerdings in Japan. Die Superformula hat ihren Saisonstart in Suzuka. Dementsprechend muss man früh aufstehen. Das Qualifying ist um 6.50 Uhr, das Rennen ist um 8 Uhr. Ne? Das geht ja, da muss man nicht ganz so früh raus. Dann haben wir die GP2, die ihren Saisonstart macht. Da wollte ich vielleicht auch was, aber das haben wir diesmal nicht geschafft. Vielleicht beim nächsten Mal ein paar Sätze zur GP2, die dieses Jahr fahrerisch wirklich sehr stark besetzt ist. Da einfach mal in die Entry-List reinschauen. Die GP2 fährt natürlich im Rahmen der Formel 1 in Bahrain. Und wem das alles noch nicht reicht oder zu langweilig ist, am Wochenende ist die BTCC wieder unterwegs, fährt ihr zweites Rennwochenende in Donington Park, inklusive der Ginetta Junior, Clio Cup, Porsche Cup und so weiter und so fort. Das ist also am Wochenende. Ach, die WTCC, habe ich ja völlig vergessen.
Wie kann das passieren?
Wie konnte dieser Lapsus passieren, die WTCC? Die WTCC hat die grandiose Idee gehabt, das erste Rennen parallel zur Formel 1 in Bahrain auszustrahlen.
Aber das ist, frage ich mich ja, auch, wer sitzt denn bei Eurosport? Die machen ja nun mal die Startzeiten, weil die sind ja der Veranstalter und TV-Übertrager in einem. So, wann starten wir denn das erste Rennen? Ach, parallel zur Formel 1 ist doch eine super Idee.
Ja, war das letztes Jahr nicht auch so? Irgendwann Ende letztes Jahr, das war auch
mit dem neuen Rennen so. Das Tolle ist, das zweite Rennen der WTCC ist auch parallel zur Formel 1.
Ja, Ben schon.
Da das Rennen ja in China ein bisschen langweilig ist. Die WTCC kriegst du in der Werbepause von RTL rein. Also das ist ja nicht so ein großes.
Das könnte natürlich die Strategie sein.
Wer am Sonntagabend noch ein bisschen Action braucht, die Stadium Supertrucks von Robbie Gordon sind in Long Beach unterwegs. Yeah. Das ist dann wieder so ein bisschen Show. Also ist eine ganze Menge los, vor allen Dingen am Sonntag. Da ist der Tag voll mit BTCC Formel 1, WTCC, kann man ja dann auf YouTube sehen, und NASCAR und IndyCar. Da ist also von morgens bis abends eine ganze Menge geboten. Da wünsche ich euch viel Spaß bei den ganzen Rennen, die da stattfinden. Wir hören uns wieder dann in 14 Tagen, nehme ich an. Mit dann auch der Vorschau zum WEC-Rennen in Spa auf jeden Fall. Da melden wir uns auf jeden Fall wieder. Wie gesagt, ich wünsche euch eine ganze Menge Spaß mit den Rennen am Wochenende, die auch hoffentlich wie immer unfallfrei ablaufen. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin verbleiben wir mit freundlichen Grüßen und Keep Racing und mit allem, was dazu gehört. Bis dann. Tschüss.